Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Yeah. Heute machen wir das allerdings nicht alleine. Wir haben einen Gast. Dieser Gast wird ja oft als Internet-Experte geführt. Ich habe mir das mal genauer angeguckt und bin so zu der Idee gekommen, dass er eigentlich Go-to-Market-Lösungen internetbasiert für die verschiedensten Unternehmen erstellt, konzeptioniert und es irgendwie im Internet für diese bereitstellt oder fürs Internet. Das Zweite, was man über ihn wissen muss, ist, er ist professioneller Fotograf. Und zwar für Mode, für Gegenstände heißt es da, glaube ich, also irgendwie Gebäude, Architektur und Dinge und für Menschen. Das Dritte, was ich herausgefunden habe, ist, er ist Betreiber eines Konferenzlofts. Das heißt, einer Location, die man mieten kann als Unternehmen, um dort zu tagen, Zeit zu verbringen, sich zu alignen, zu netzwerken und das Ganze in einem wunderbaren Ambiente im Kempen, 20 Minuten von Düsseldorf entfernt oder eine knappe halbe Stunde, ich weiß nicht genau, da wird der Kollege gleich was zu sagen. Und bietet da eine tolle Location für Unternehmen und andere an. Und das vierte, was man über ihn sagen kann und weswegen er auch heute hier ist, ist, dass er ein riesen Whisky-Fan ist und die Kempener Whisky-Konferenz mit organisiert. Tim, wen haben wir heute da?
Herzlich willkommen, Martin Kittner. Ja. Und nicht zuletzt auch zu erwähnen, schon lange Hörer unseres Podcasts, was uns natürlich auch besonders freut. Schön, dass du da bist, Martin.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Und ich finde es auch schön, dass ich bei euch bin und bin in der Tat, schon langjähriger, kann man bei euch ja schon fast sagen, langjähriger Hörer eures Podcasts und freue mich umso mehr, euch mal sozusagen live und in Farbe und in Audio dann gegenüber zu sitzen.
So schnell kann es gehen und es freut uns auch sehr, dass du dir Zeit nimmst heute Abend, da mit uns dabei zu sein. Ich habe ja gerade die Dinge aufgezählt. Du hast wirklich viel auf dem Zettel, wenn man das so liest.
Ja, das, wenn du das so schön recherchiert hast und so getrennt hast, dann denkt man auch, das ist unheimlich viel oder verschiedenste Dinge, wobei die ja witzigerweise alle aufeinander aufbauen und auch alle miteinander zu tun haben. Ne? Mhm. Hauptjob ist eigentlich eine klassische Werbeagentur seit vielen Jahren und ich habe aber ursprünglich Informatik studiert. Und habe dann eigentlich den Job gewechselt damals. Ich bin dann in die Werbung gegangen und habe in einer Werbeagentur gearbeitet, Grafikdesign gemacht. Und dann kam man überall die ganzen Internetseiten raus und wurden immer wichtiger. Und dann habe ich natürlich das Ganze selbst programmiert, weil ich es ja eigentlich auch konnte und studiert habe. Und so ist dann eine Agentur gewachsen, die halt sich größtenteils mit Online-Medien beschäftigt. Ne? Wir programmieren eben sehr viel. In-house auch. Und weil wir dann auch natürlich zwangsläufig viel E-Commerce dabei haben und viel Online-Sachen machen, die auch mit Marketing zu tun haben, ist dann der Weg zur Fotografie gar nicht so weit, weil der Workflow im E-Commerce ist halt ein recht schneller und früher gab es halt überall dann noch einen Fotografen mit einer analogen Kamera und einem Studio und dann ging es noch ins Scan-Studio und sowas. Also ihr merkt, ich bin ja eben schon ein paar Jahre unterwegs in dem Bereich und bin, glaube ich, altersmäßig zwischen euch beiden irgendwo angesiedelt. Also, das heißt, ich habe den ganzen Kram auch noch mitgemacht und alles noch sehr analog gemacht und irgendwann wurde es dann eben immer digitaler und dann war klar, wir müssen ein eigenes Fotostudio haben, wir müssen das Ganze auch selbst fotografieren, das muss schneller gehen. Und dann ist eher der Bereich eben dazugekommen. Aber der ist natürlich eng miteinander verbunden, weil unsere Kunden, das sind dann eben dann die zum Beispiel Modelabels, die Sachen fotografieren lassen müssen von uns, die dann aber auch einen Online-Shop kriegen, die dann auch eine B2B-Plattform kriegen und so weiter. Also das hat schon alles miteinander zu tun.
Deswegen hatte ich, es war vielleicht ein bisschen flapsig, als ich gesagt habe, internetbasierte Go-to-Market-Lösungen, aber das war so das Erste, was mir so eingefallen ist, als ich das gesehen habe. Irgendwo ist es schafft ihr Vertriebskanäle, Marketingkanäle übers Internet für eure Kunden und das aber sehr breit gefächert. Also es ist nicht so, dass ihr jetzt gefühlt vom Drüberschauen eine Lösung habt, die ihr immer wieder verkauft, sondern maßgeschneidert, je nach Anforderungen, die die verschiedenen Kunden da an euch stellen.
Ja, Das ist auch so und das ist auch, das setzt uns auch in einem bestimmten Marktsegment fest. Also wir haben natürlich auch ein paar ganz kleine Kunden, aber größtenteils mittelständische Kunden und etwas gehobener Mittelstand. Und irgendwann sind wir dann auch raus, weil die ganz großen Konzerne natürlich dann irgendwann anfangen, interne Abteilungen zu haben und oder dann die ganz großen Netzwerkagenturen zu beschäftigen. Also wir sind so in einem Bereich aufgehoben, der mir auch ganz gut gefällt. Das sind so die Mittelständler, oft auch familiengeführte Betriebe, die eine gewisse Größe erreicht haben. Und da musst du individuell Lösungen schaffen, weil die natürlich auch ihre ganz eigene gelebte Firmenkultur haben und ihren Workflow haben und die Sachen von der Stange sind dann für solche Firmen einfach nicht mehr ausreichend und eine SAP-Lösung ist eben noch nicht ausreichend, also noch nicht das Richtige. So und da in dem Zwischensegment, ne, da tummeln wir uns und da fühlen wir uns eigentlich auch ganz wohl.
Ja, das klingt cool. Und aber lass uns mal den Bogen zum Whisky spannen. Das kam sicher dann eher so in deiner Freizeit wahrscheinlich, dass man irgendwann mal dazu gekommen ist. Und wie bist du dazu gekommen überhaupt,
Whisky zu trinken? Grundsätzlich habe ich eine sehr lange Whisky-Geschichte, die fängt, ich habe das in eurem Podcast auch dann schon mal gehört, dass ihr auch sehr früh irgendwo Berührung hattet, oder Elternhaus irgendwas, dann kommt der erste Whisky und dann bleibt man so ein bisschen dran, weil man da aber vielleicht ein bisschen angefixt wurde, aber nochmal eine Phase hat, wo man sich nicht so intensiv damit beschäftigt. Ja. So ähnlich ja. war das bei mir auch. Ich hatte, als ich 19, 20 Jahre alt war, hatte ich einen guten Kumpel, der ist dann irgendwann zur Bundeswehr gegangen und ist dann in Holland stationiert worden. Und dann konnte der also zollfrei einkaufen. Das war für mich sozusagen der Einstieg. Und da hat er mir halt irgendwann einen Glenfiddich 12 mitgebracht. Und der war dann, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was er gekostet hat, aber die Hälfte von dem, was in Deutschland irgendwo war. Also da war der Preis ausschlaggebend, dann auch mal für damalige Verhältnisse, schmaler Geldbeutel, war es eine teure Flasche eigentlich. Ne? Und dann hat mich die angefixt und ich war begeistert. Und jedes Mal, wenn er gekommen ist, musste er mir eine andere Flasche mitbringen. Ich wusste auch gar nicht, welche. Also er hat das wahllos gemacht, was er alles so, was das da so gab. Ne? Und dann hatte ich so ein kleines Portfolio von 5, 6, 7 Flaschen, war dann in meinem Freundeskreis allerdings relativ alleine mit diesem Hobby. Und dann habe ich über die Jahre weiterhin auch immer mal wieder gerne Whisky getrunken. Und dann gab es noch mal ein zweites Revival. Zu meinem 40. Geburtstag bin ich auf die Idee gekommen, weil mich alle gefragt haben, ich habe eine große Party gemacht, so, oh, was schenken wir dir denn? Und ich dachte mir, ich weiß nichts, was so in der Größenordnung Partygäste schenken dir jetzt irgendwas. Ich wollte keine Kerze oder irgend so ein Kram haben. Dann bin ich auf die Idee gekommen und sagen, pass auf, tut euch mit ein paar Leuten zusammen und schenkt mir eine gute Flasche Whisky. Und das haben fast alle gemacht und dann hatte ich plötzlich wieder 10, 15, 20 tolle Whiskys im Schrank und war selber überrascht, wie das angenommen wurde, so als Geschenkwunsch. Und dann hatte ich echt nochmal so eine zweite Phase, wo ich viel probiert habe, viel Spaß hatte, aber immer noch nicht so einen Kontakt zu irgendeiner Szene oder irgendeiner Messe oder Freunde, die also diese Leidenschaft so geteilt haben.
Ja.
Und der letzte Kick, der kam dann eben erst auch vor so knapp 3 Jahren, als ein guter Freund von mir, der in seiner, nicht in seiner Freizeit, das macht er hauptberuflich, der kauft Weinkeller auf und verkauft die dann in die ganze Welt, diese Flaschen. Und das sind so Wohnungsauflösungen oder Leute, die gesammelt haben. Das gibt es ja im Whisky auch teilweise. Mhm. Der hat sich ja spezialisiert auf Wein und der kauft da Keller auf, die dann schon mal, ich sag mal, im 6-stelligen Bereich liegen. Ankaufspreis, muss man dazu sagen. Ne? Und da diese Sammler immer mal auch ein paar Flaschen Whisky da stehen
yeah.
und teilweise, wenn es eine Wohnungsauflösung war oder ein Nachlass oder sowas, waren die teilweise schon geöffnet. Und also ein Whisky kann man ja ein bisschen länger trinken. Das heißt, irgendwann kam dieser Freund auf uns zu, auf mich und 2, 3 Freunde und meinte, ich habe hier Sachen, die sind wirklich sehr, sehr hochwertig, sehr toll. Ich kann die eh nicht verkaufen, die sind geöffnet. Und sollen wir nicht eine kleine Whisky-Runde machen, uns einmal alle 2 Monate treffen? Ich bringe ein paar Flaschen mit und wenn die alle weg sind, dann bringt jeder eine mit. Und so haben wir den ersten Whisky-Stammtisch aufgemacht und mit dann Flaschen, die, ja, also für uns erstmal jenseits dessen waren, was wir hätten ausgeben wollen für Whisky. Das waren also dann Sammlerstücke und so ein Pappy von Winkle zum Beispiel, so Sachen, wo dann auch mein Herz plötzlich für den Bourbon schlug, wo ich vorher also nur auch Single Malts im Schrank hatte, gab es da plötzlich einen Van Winkle oder es gab einen Sazerac Rye oder so Sachen, die mittlerweile mindestens vierstellig irgendwo sind, wenn man sie frisch kaufen will. Und ja, krass. Das war dann geöffnet und wir haben es probiert und sind da also direkt in die Champions League eingestiegen. Und das hat mich dann letztendlich komplett begeistert. Und da habe ich dann richtig Feuer gefangen. Da habe ich angefangen, auch selber zu sammeln und dann mich auch mal da ein bisschen ernsthafter mit der Szene zu beschäftigen. War dann eine Auktion unterwegs und habe dann angefangen, auch ein bisschen so erstmal nur privat für mich das Ganze leidenschaftlicher zu betreiben und mehr Zeit zu investieren, meine eigene Sammlung aufgebaut und dann einen Whisky-Stammtisch gehabt. Und wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt, dann wächst das ja halt eben. Ne? So ähnlich wie ihr bestimmt auch die Erfahrung gemacht habt durch eure Podcasts und durch die Leute, die ihr einladet, da wächst dann plötzlich irgendwo eine Community zusammen. Ne? Das finde ich ist eine schöne Geschichte auch.
Die Sammlungen wachsen auch.
Die Sammlungen wachsen, genau. Und ich muss immer schmunzeln, wenn ich euch zuhöre, weil das sind so immer die gleichen Probleme, in Anführungsstrichen, die Leute haben. Du hast da eine tolle Flasche gekriegt und willst sie aufreißen und denkst, boah, jetzt habe ich ja schon 8 Flaschen offen, jetzt muss ich auch mal gucken, dass ich nicht schon die nächste aufreiße, jetzt muss ich auch mal irgendwie mal wieder eine leer machen mit meinen Jungs zusammen. Ne? Aber das sind natürlich schöne Probleme, die man da hat. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, durch euch bin ich eigentlich überhaupt erst auf die Idee gekommen, auch mich mit Sample-Sets zu beschäftigen. Das allererste Sample-Set, das ich jemals bestellt habe, war aus eurem Podcast. Ne? Und das fand ich eine tolle Idee, weil ich es dann witzig fand, mich dann an einem Sonntagabend hinzusetzen, euren Podcast anzumachen, Beine hoch und Fläschchen auf und da zuzuhören und das mit gleichzeitig mit den Leuten, die das dann live machen, zu erleben. Das fand ich schon ganz toll.
Also so stellen wir uns das ja im Idealfall vor, ne? So wie du das machst.
Perfekte Umsetzung.
Ja, genau.
Eins also, mit Bienchen.
Ich sag mal, wenn man jetzt irgendwie draußen am Wandern ist und hat den in der Tasche und trinkt das wie ein Flachmann unterwegs, ist auch okay. Wir haben gesagt, solange man das nicht im Auto trinkt, weil wir haben auch Hörer, die sagen, ich höre das auf dem Weg zur Arbeit oder so, da ist das Sample-Set vielleicht nicht das Richtige. Aber ansonsten, finde ich aber super. Schön. Schönes Feedback auch.
Das kann man ja dann auch mal leicht pausieren und stoppen. Ich habe dann tatsächlich, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit das gehört habe und dann irgendwann einer von euch beiden sagt, so, jetzt reißen wir mal das Sample-Set auf, habe ich Stopp gedrückt und habe dann Musik gehört und habe dann erst abends weitergehört, wenn ich halt Zeit und Muße hatte, das Ding auch aufzumachen. Ne? Und
ja, auch die Playlists jetzt.
Genau.
Nee, sehr cool. Es freut uns echt zu hören. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, beziehungsweise war das, glaube ich, noch im Off, dass du ja uns auch geschrieben hast. Wir haben uns irgendwie erst über Sample Sets so ein bisschen ausgetauscht und dann hattest du irgendwann mal geschrieben, ja, ich habe hier eine coole Location und ich überlege hier, ob wir vielleicht eine Whisky-Messe machen können. Und da haben wir so ein bisschen uns drüber ausgetauscht. Du hast so ein paar Ideen gehabt. Ich hatte irgendwie auch so ein bisschen Feedback gegeben. Das ist, glaube ich, jetzt schon über ein Jahr her, oder?
Ja, genau. Das ist schon lange. Wir haben das auch ein paar Mal verschoben, natürlich, ne? So wie alle Leute alles Mögliche verschoben haben. Und die grundsätzliche Idee, das überhaupt zu machen, ist eben bei uns daher gekommen, dass ich mein Büro hier 300 Meter von meinem Haus entfernt glücklicherweise habe. Ich kann also morgens zu Fuß mal nur so 5 Minuten hören und dann gehe ich im Rückweg wieder 5 Minuten. Deswegen dauert es manchmal länger, bis ich eure 2 Stunden durch habe. Aber ich habe eine alte Strumpffabrik angemietet, wo dann die Agentur ist und wo auch meine Frau ihre psychologische Praxis hat und wo wir dann wirklich so eine schöne Location haben mit sehr, sehr viel Platz und sehr viel Raum. Und da ich auch nicht wollte, dass irgendjemand anders noch sozusagen in die gleiche Halle kommt, habe ich dann irgendwann die ganze Halle gemietet, obwohl da eben da mittendrin noch ungefähr 400 Quadratmeter Fläche waren, wo die Besitzerin seinerzeit ein altes Theater eingebaut hat oder ein neues Theater, muss man sagen. Und dieses Theater, so richtig mit Bühne und runden Wänden und sowas, das stand 10 Jahre leer, 15 Jahre leer und war halt immer so zwischen quasi meinem Teil der Halle, wo die Agentur war, und dem Teil meiner Frau war eben noch dieses Theater. Und irgendwann, als dann klar war, jetzt wird immer mehr vermietet auf dem Gelände, da waren noch so ein paar Nebengebäude, habe ich die Gelegenheit beim Schopf gegriffen und habe gesagt, okay, ich miete das ganze Ding. Dann musste ich es eben aber auch natürlich vermieten, weil das waren schon einige Quadratmeter. Und habe das ein bisschen schön gemacht und eine Innenausstattung gemacht und habe dann angefangen, das als Business Location, Kulturveranstaltung, sowas zu vermieten. Und das ging gerade los und das erste Jahr lief jetzt schon auch nach und nach immer besser an. Und dann im zweiten Jahr jetzt kam direkt Corona dazwischen. Ne? Und Corona ist aber so ein bisschen natürlich mit Schuld daran, dass wir dann dieses Format auch ein bisschen verändert haben. Also ich wollte da eigentlich eine ganz normale Whisky-Messe, eine regionale Whisky-Messe reinmachen und habe dann einen befreundeten Getränkehändler, trifft es gar nicht, der handelt zwar mit Getränken, aber ist eigentlich auch ein Destillateur. Er brennt also auch so einen regionalen Schnaps und macht in 5. Generation, hat er also hier Destillerie und Wein und Whisky-Handlung, hat einen schön sortierten Single-Malt-Shop und so. Den habe ich angesprochen und habe gesagt, hör mal, ich hätte Bock, eine Messe zu machen, aber alleine geht das nicht, kann ich das nicht, hast du Bock, damit zu machen? Und dann meinte er, ja klar, warum nicht, lass uns mal überlegen. Und dann hat er dann die Dritte im Bunde, die Katrin Bartruschat, also der Carlo Görtschus ist der eine, und die Katrin hat mitgebracht, weil die Katrin eben seit 20 Jahren da im Messegeschäft ist und im Scotch Single Malt Circle ist und die Kontakte eigentlich in die Branche hatte. Also du brauchst ja für so eine Messe mehrere Talente, also mehr Talente als ich habe jedenfalls. Ne?
Ja.
Und natürlich war klar, so Location, klar, Technik, klar, ist so alles mein Part, Marketing machen, auch okay. Aber jetzt musst du erstmal in der Szene überhaupt Leute dazu bringen, auf deiner Messe als Veranstalter sich auszustellen, irgendwas zu machen. Du musst Kontakte in die Szene haben und dann musst du die ganze Getränkelogistik auch machen. Also das war schon gut, dass wir da so ein Dreierteam hatten, weil das ist für einen alleine als Quereinsteiger super schwierig. Du kennst halt die ganze Branche nicht wirklich von innen. Ja? Und das ist schon notwendig, weil das ist ja Vertrauensvorschuss. Es gibt genug Messen eigentlich, jetzt wenn man mal die das letzte Jahr jetzt mal rausnimmt, wo alles ausgefallen ist, gibt's eigentlich genug Veranstaltungen, die Kalender sind voll der Leute und jetzt kommst du neu dazu und willst du jetzt auch nicht umsonst machen, sondern willst ja auch, dass die Leute was bezahlen, wenn sie kommen und dann Aussteller sind und da müssen sie einen Vertrauensvorschuss geben, einen Bonus geben und das war jetzt Uno und Katrins Aufgabe, da Klinken putzen und so die Leute sozusagen von der Idee zu überzeugen, dass wir noch eine weitere Messe gebrauchen können. Und dass wir jetzt daraus eine reine Online-Messe gemacht haben, das war im Grunde fast eine Kurzschlusshandlung. Also wir haben den ersten Termin gehabt, wo ich auch Kontakt mit dir aufgenommen habe. Da haben wir ihn natürlich verschoben, dann durfte man das nicht. Da haben wir einen zweiten Termin gehabt. Dann war auch im Grunde war es noch schlimmer als vorher eigentlich, halbes Jahr später. Ne? Haben wir auch wieder verschoben. Und da haben wir mittendrin halt angefangen, auch so ein bisschen angeregt durch, wie gesagt, hier meine Sample-Erfahrung mit euch, ein bisschen angeregt, dass wir dann ein paar Whisky-Tastings gemacht haben, die der Carlo vorher schon in Präsenz gemacht hatte, also da bin ich nicht neu eingestiegen, aber diese Whisky-Tastings auch eben mit Zoom-Konferenzen durchzuführen, Sets zu machen, zu verschicken und hat auch ganz gut geklappt. Da waren dann immer so 20, 30 Leute auch am Start, die da mitgemacht haben. Das ist gut angekommen. Wir hatten so ein paar Stammkunden, haben wir heute noch, die da regelmäßig dabei sind. Und dann haben wir irgendwann eher so als Kurzschlusshandlung gesagt, ja, dann machen wir den ganzen Kram eben online, jetzt reicht's. Sie haben keinen Bock, wieder zu verschieben. Also wir hatten ja auch Lust darauf, irgendwas zu machen und wieder ist alles ausgefallen. Ne?
Cool. Das heißt aber, du hast quasi jetzt nicht nur eine einmalige Veranstaltung dort gemacht, sondern ich höre raus, ihr habt da kontinuierlich auch Verkostungen oder Ähnliches im Online-Rahmen gemacht, oder war das jetzt nur kapriziert auf dieses eine Wochenende?
Nein, wir haben das schon vorher gemacht und haben, das ist halt so ein bisschen gewachsen. Das war, der Ursprung war eigentlich auch, dass der Carlo hat vorher in seinem im Hinterzimmer seines kleinen Whisky-Ladens, hat er schon seit Jahren immer ganz gut ausgebuchte Whisky-Tastings gemacht. Da passen aber nur 15, 20 Leute rein. Und wenn da 15 bis 20 Leute drin sind, dann sitzt du da wirklich wie die Hühner auf der Stange. Und als dann sozusagen die Beschränkungen kamen, wie viel Abstand und wie viele Leute, dann hätte der in seinen Raum nur noch 4 Leute reingekriegt. Damit sind die Veranstaltungen auch vor dem Lockdown schon, waren die damit gestorben. Und ich hatte einen 500 Quadratmeter Saal und habe gesagt, hey, dann lass uns da eine Riesenrunde aufbauen und da können wir ja wieder 20 Leute reinsetzen. Also auch von den Bestimmungen, weiß nicht, einer pro 10 Quadratmeter, hätte ich hier trotzdem 20 reinpacken können. Also und das haben wir dann am Anfang gemacht und haben da, ich glaube, zwei Präsenztastings gemacht in so einer Runde mit viel, viel Platz drumherum und natürlich nur regionalen Leuten, Kunden, die da dann gekommen sind. Und dann kam der erste Lockdown und dann haben wir gesagt, okay, wir hatten dann schon weitere Termine eigentlich schon auch auf dem Plan und auf dem Zettel. Und dann haben wir gesagt, ja, dann gehen wir online mit unseren Tastings. Und das war die Erfahrung, die wir vorher halt hatten, dass wir dann Tastings hatten. Dann kam die Katrin wieder dazu, die dann plötzlich meinte, hör mal, ich habe mit dem Andy McNeil gesprochen, lass uns den noch mal reinschalten. Ich habe mit der Maggie Müller gesprochen, lass uns die mal reinschalten. Gab es verschiedenste Brand-Ambassadore und sowas, die sozusagen alle zu ihrem Bekanntenkreis zählten, die sie dann da reingeholt hat in diese Zoom-Konferenzen. Und das ist gut angekommen, das hat uns Spaß gemacht, das hat denen Spaß gemacht. Es gab eh nicht viel Alternative. Und insofern haben wir uns da ein bisschen schon ein bisschen geübt, ne, für das große Ding danach.
Und das große Ding, das hat ja, also es war irgendwie mit einem Schlag so da. Ich habe das dann auch irgendwie so ein bisschen vergessen gehabt, dass du mir da geschrieben hattest. Und wir hatten, glaube ich, zwischendrin doch nochmal dann geschrieben. Und auf einmal habe ich an jeder Ecke, wenn du online warst und irgendwie mit Whisky zu tun hattest, hast du auf jeden Fall dann von der Whisky-Konferenz gelesen. Jeder, mit dem ich irgendwie im weiteren Sinne zu tun hatte, hat dann irgendwie gepostet, ja, ich bin da oder ich nehme teil und hier guckt mal. Und das habt ihr schon ganz schön gut gemacht, muss ich sagen. Also es war so aus dem Nichts da, eigentlich perfekt. Und ich glaube, das spricht dann auch für deine Erfahrung natürlich in dem Metier, dass da alle Kanäle so ein bisschen angesprochen wurden und natürlich dann auch für die Kontakte, weil das natürlich Leute waren, die dann auf eurer Messe dabei waren, die natürlich auch so einen Namen haben, ne, die man auch so kennt aus der Szene. Das ist schon ganz schön cool, muss ich sagen. Also Respekt an der Stelle dafür.
Für mich war das ja auch im Grunde genommen ein Neuland, in Anführungszeichen, weil die Leute haben mir am Anfang, nur vor einem Jahr oder sowas, habe ich die Leute ja auch alle nicht gekannt und habe die, ich habe zum Beispiel, war ich vor einem Jahr zum ersten Mal, als es noch ging, habe ich eine Schottland-Tour gemacht mit meinen Jungs, ne, meine allererste, und wir haben uns Destillerien angeguckt und hatten da einen Führer und haben wir gesagt, ja, egal, fahr uns mal rum, du weißt am besten, welche Destillerie schön ist, ne? Heute undenkbar, dass ich irgendwo bin und mir nicht genau auf der Karte aussuche, boah, ich will die sehen. Wir haben uns den uns durch die Gegend fahren lassen und waren dann, bei Glenlivet, Glenallachie, und zum Schluss hat er uns dann zu McAllen gebracht. Und ich hatte davon noch nie was von gehört, von diesem Tempel. Ne? Und unvermittelt lässt er uns da in diesen futuristischen Supertempel raus und hat mich geflasht ohne Ende. Völlig unvorbereitet. Manchmal sind solche Sachen ja natürlich noch besser, wenn du völlig unvorbereitet so wahnsinnig geflasht bist von einem Erlebnis. Ja. Ne? Und mit der Messe war es halt so ähnlich. Also wir haben natürlich schon die Kontakte dann auch gehabt und ich habe mir das angeguckt und habe auch mit dem einen oder anderen gesprochen. Wir haben uns aber eigentlich, was so eine Veranstaltung angeht, sehr, sehr kurzfristig entschlossen, das zu machen. Mhm. Eigentlich brauchst du Minimum ein halbes Jahr für so eine Veranstaltung. weil du musst ja auch viele Sachen erstmal in trockenen Tüchern haben. Du musst ja auch mit irgendetwas überhaupt in die Werbung gehen. Und wenn du noch gar nicht weißt, wer kommt, was machst du überhaupt, was können die Leute überhaupt da sehen, dann kannst du ja auch kaum in die Werbung gehen. Deswegen musst du das im Grunde genommen dann relativ kurzfristig vorher total in die Breite gehen. Und wir hatten dann die Idee, dass wir einige Blogger eben ansprechen, die schon länger damit unterwegs sind und auch ihre Zielgruppe haben und die mit einbinden, weil wir ja eben an diesen zwei Tagen einige Videokonferenzen gemacht haben. Und klar war, wir sitzen ja live da mit den beiden Kandidaten, die sich betteln, also dann mit den Brand Ambassadoren oder Abfüllern oder was, und sind da also live und die Community ist im Netz. Und du hast ja dann, wenn du mit den zwei, drei Leuten da live sitzt, nicht auch noch so ein richtiges Ohr für die Leute, die online sind. Also das ist ein bisschen schwieriger dann. Ja. Und irgendwann kam dann die Idee, Mensch, wir holen uns jemanden, der dann die Leute im Netz betreut, sodass wir uns nur mit einem unterhalten, der uns ein Feedback aus der Gruppe gibt, der die Abstimmungen macht, wer gewonnen hat, der auch vielleicht nachher, wenn wir im Livestream wieder in den Saal rüber marschieren, ja, auch noch in der Gruppe bleibt und dort mit denen quatscht und sowas. Und der Marc Fiederer zum Beispiel hat den Vogel abgeschossen, der war also am ersten Abend bis 3 Uhr nachts mit seiner Gruppe noch in der Zoom-Konferenz.
Ne? Ja, der Marc.
Und da sieht man, dass die ihre Aufgabe ernst genommen haben und auch wirklich gut gemacht haben. Und das hat natürlich dann auch diese enorme Breite in der Szene ausgelöst.
Ne? Ja, also genau das war das Ding, dass eben nicht nur, ich finde die Idee als solche, also schön, dass du jetzt auch nochmal darauf kommst, super, dass eben die Community so extrem mit einbezogen wird. Ich glaube, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Und dass du eben wirklich nicht nur in Anführungszeichen schnödes Online-Tasting machst, ja, sondern eben genau dieser Austausch, davon lebt das ja. Das ist ja ähnlich auch, dass wir gesagt haben, wir wollen zum unserem Podcast ein bisschen in Anführungszeichen interaktiver machen jetzt das Sample Set. Und erklär doch aber trotzdem nochmal, du hast gerade kurz gesagt, ihr habt im Endeffekt Battles gemacht, ja? Oder die Battle. Und erklär doch mal, wie hat das funktioniert und wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Also das war so eine Reise im Grunde genommen, wo wir natürlich uns dann wöchentlich getroffen haben und Brainstorming gemacht haben, wie machen wir das? Und ich habe mir dann immer auch von den beiden so ein bisschen erklären lassen, weil ich muss gestehen, ich war auf noch keiner einzigen Whisky-Messe, weil alle What? Die, also ich habe meine erste Whisky-Messe veranstaltet, bevor ich auf einer war. Ne?
Und auch nicht schlecht.
Ich wäre natürlich auch vorher drauf gewesen, aber es ist ja alles ausgefallen. Also ich habe so kurzfristig vorher eigentlich erst Fahrt aufgenommen in dem Ganzen, dass ich wollte auf die Whisky-Messe in Oberhausen, die ist ausgefallen dann schon und so ein paar andere Sachen waren da auch, wo es dann nachher nicht dazu gekommen ist. Das heißt, ich habe mir von den beiden so ein bisschen Feedback geben lassen, okay, was ist denn Usus auf so einer Messe? Was machen die denn da? Also was machen die Aussteller? Worin verdienen die ihr Geld? Und dann war klar, dass natürlich Tastings angeboten werden. Und ich muss dazu sagen, wir haben sehr lange noch gedacht, wir könnten auch Leute reinlassen. Mhm. Weil das war ja auch nicht ganz klar. Es war ja eine Zeit lang so 50 Leute und dann waren es aber nur 20 oder mal 100. Und das war ja ein ständiges Auf und Ab. Und unsere Idee war eigentlich, wir lassen auch Leute rein und machen das so ein bisschen hybrid, ne? Und auch mit Zuschauern vor Ort. Deswegen haben wir das auch technisch so aufwendig gemacht. Wir haben ja alle Kameras im Grunde kabelfrei unter die Decke gehangen und so Geschichten, dass man da auch hätte durchlaufen können. Wäre jetzt dann im Endeffekt gar nicht nötig gewesen, aber dann ist halt schon für die nächste Messe vorbereitet. aber diese ganzen Sachen waren immer so ein bisschen darauf ausgerichtet, dass Leute auch kommen und Leute online dazu geschaltet werden. Und bei den Tastings wollten wir halt nicht einfach die 20. Messe machen, die das nach Schema F macht, sondern wir wollten irgendwas machen, was so ein bisschen, also was ich auch marketingmäßig ausnutzen kann, um mal irgendwie ein bisschen Stimmung zu machen im positiven Sinne. Und dann kam halt irgendwie auf die Idee, dass wir doch auch Länder in den Fokus setzen, dass wir durch meine eigene Erfahrung, dass ich als Malthead eigentlich irgendwann jemand mir die Tür aufgestoßen hat zu wunderbaren Whiskys aus der ganzen Welt und ich total begeistert war und immer wieder Leute getroffen habe, die schon bei dem Namen die Nase gerümpft haben, wenn es also nicht aus Schottland kam und sowas. Und ich dachte, hey, Mensch, mach doch mal irgendwie die Augen zu und probier doch mal, was da für tolles Zeug teilweise in der Welt ist. Also war sehr früh klar, wir wollen Länder vorstellen. Konferenz war für uns schon ein witziger Slogan, weil es eben auch der Konferenzloft war und wir eine Whisky-Konferenz machen wollten. Das heißt, da sind Länder, die zusammenkommen. Und da ist der Schritt zu so einem direkten Ländervergleich auch gar nicht mehr so weit gewesen. Und irgendwann haben wir gesagt, komm, dann machen wir da die Battle raus, ne? Und lassen die gerne antreten. Und dann gibt es halt wirklich einen direkten Vergleich. Aus der Idee heraus zu sagen, wenn du einen Taiwanesen gegen einen Schotten mal im direkten Vergleich hast, dann wirst du merken, wie gut die beide sind. Und nicht so auf der Messe, Leute gehen an allen Ständen vorbei und sind dann irgendwie doch wieder bei ihrem Klassiker. Das hat meine Erfahrung, die ich durch die Kellerfunde meines Freundes da machen konnte, hat mich das in diesen Bereich gebracht, viele internationale Sachen auch zu probieren. Von Israel war ich total begeistert. Also ganz tolle Sachen, die die da in Israel gemacht haben. Und viele Länder auch. Ja, und dann haben wir natürlich diese Battle-Idee ein bisschen ausgeschlachtet auch. Und haben natürlich das gedacht, okay, wenn wir schon den ganzen Tag live sind, dann machen wir auch das wie Olympia oder die WM. Dann kann man auch sozusagen zu seiner Zeit sein Land und wollten ein bisschen Struktur da reinbringen. Und das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert, weil wir sehr konstante Zugriffszahlen hatten. Ja. Ich habe eher gedacht, um 12 kommt noch kein Schwein online und wir sind dann zu dritt alleine. Aber wir hatten eigentlich wirklich konstante Zahlen durchgängig von 12 bis 23 Uhr. Ne? Also immer ziemlich gleich. Obwohl mir viele Leute gesagt haben, ja, ich habe 2 Stunden oder 3 Stunden geguckt und dann eine Pause gemacht. Also die Leute haben schon gewechselt. Aber trotzdem hat sich dann jeder so sein Land und seine Zone quasi ausgesucht.
Sehr schön. Ich denke auch, dass das im Endeffekt wirklich ein Modell für die Zukunft sein könnte. Dass man im Endeffekt wirklich eine Messe hat, bei der man präsent Leute da hat, ja, wenn es wieder möglich ist natürlich. Und trotzdem sowas wie diese Tastings online anbietet, weil man hat eine größere Reichweite, die Brand Ambassadore, die Aussteller und so weiter, die sind ja sowieso da. Und warum nicht dann wirklich ein, zwei Räume, die Tastingräume mit Kameras ausstatten, mit Mikrofons ausstatten, ist natürlich ein Aufwand, aber denke ich auch für die Leute, die jetzt, ich habe jetzt nicht die Chance zum Beispiel mal so weit jetzt irgendwie rumzufahren, ich habe Familie, aber ich kann mich ruhig mal irgendwie mal hinsetzen, dass dann vielleicht da mal ein Tasting mit angucken, anstatt jetzt irgendwo in eine 300 Kilometer entfernte Stadt zu fahren. Ist schon cool. Also ich finde, es ist eine Idee. Mich wundert es, dass vorher noch keiner drauf gekommen ist, so großartig. Ich habe das so ein bisschen in Schottland mal gesehen, dass es das gibt mit manchen Messen. Gab es immer im letzten Jahr, gab es teilweise auch so reine Online-Messen. Aber in Deutschland ist mir das bisher noch nicht untergekommen. Von daher.
Ich glaube, das Gros der Whisky-Trinker ist auch sehr konservativ. Und auch diejenigen, die solche Veranstaltungen machen, sind eher konservativ. Die sagen, ich habe da meinen Stand, ich mache da irgendwie was, ich biete vielleicht noch so ein Tasting an. Und deswegen ist da, ohne diese externen Zwänge, die es gab, sich irgendwie zu verändern, ist da, glaube ich, auch deswegen niemand drauf gekommen, da was zu tun. Man hat dann einfach das Business as usual die ganzen Jahre gemacht und die Messen laufen ja auch so. Also die waren ja auch immer voll und da war ja auch immer viel los und von daher war da vielleicht dieser Veränderungsdruck gar nicht gegeben. Spannend aber eben, wenn ihr dann da in diese Nische oder diese Möglichkeit besetzt und ihr habt, ich weiß nicht, ob ihr ein komplettes Alleinstellungsmerkmal hattet, mit dieser Konzeption von einer Veranstaltung. Aber das ist mir auf jeden Fall jetzt nicht riesig aufgefallen, dass es irgendwo so eine geballte, wie eine Messe, eine Konferenz, eine Veranstaltung gab, wo da eben quasi das genau abgebildet wurde, was man da auf einer Messe hat, aber B auch vielleicht irgendwie bei Online-Tastings. Ne, und also wo man sozusagen diese beiden Welten miteinander verbindet. Und von daher ist das mega spannend. Interessant wird es tatsächlich, wie der Tim sagt, ob du diejenigen, die Reisemuffel sind oder weiter weg wohnen oder aus, wie Tim gerade sagte, familiären Gründen nicht reisen können, ob man die dann auch zukünftig in so ein Format reinbekommt, sodass es sich lohnt, diese parallele Infrastruktur auch noch aufzubauen und die bereitzuhalten. Weil cool ist die Idee auf jeden Fall. Wenn ich mir überlege, ich finde das spannend, aber von Leipzig nach Düsseldorf ist jetzt auch nicht gerade ein Katzensprung, 4,5 Stunden mit dem Auto, du brauchst irgendwie ein Hotel, am nächsten Tag zurück, ja, Wochenende eben, ist quasi weg. Eben.
Genau.
Ja, und da hast du dann die Möglichkeit zu sagen, ich bestelle mir einfach 2, 3 Sets und bin dann so irgendwie den Tag mit dabei. Ich weiß, die machen das gut, die binden mich mit ein. Da gibt es einen Social-Media-Menschen, der dann irgendwie auch mich als Online-Member irgendwie begleitet. Es gibt da verschiedene Runden, wo ich reinsteppen kann, mir Sachen angucken kann und so. Also eigentlich ganz praktisch auch. Ne, so, also deswegen, ich finde die Idee super. Die Frage ist, das ist, glaube ich, die ganz, ganz große Kunst dann, und das braucht wahrscheinlich auch eine längere Zeit, dass man sozusagen diesen Spirit, den man vielleicht vor Ort hat, aus dem Dialog mit Menschen und Leute treffen und so, dass man das so ein bisschen in diese Online-Welt überträgt und dafür irgendwie ein Äquivalent schafft. Das ist, glaube ich, so das Schwierigste dabei. Aber ich glaube, wenn man so nicht einfach nur ein schönes Tasting macht, sondern sagt, wir machen ein Battle irgendwie zwischen Ländern und das, also das ist ja schon so eine Art, wie man das so aufzieht, um dann dem wieder was Neues zu geben, was du ja sonst bei einer normalen Messe so nicht hast. Deswegen finde ich das vom Konzept her super und bin da sehr gespannt, wie ihr das weiterentwickelt und wie das da weitergeht. Weil ich glaube auch tatsächlich, wir werden in Zukunft weniger reisen. Das wird jetzt nicht morgen alles vorbei sein. Klar wird es auch wieder Messen geben und so, aber es gibt Menschen, die haben sich dran gewöhnt. Wir hoffen ja auch, dass unser Podcast weitergehört wird. Auch wenn, muss man ja ehrlicherweise sagen, durch die ganze Situation unsere Hörerschaft hat sich auch verbreitert, weil eben mehr Menschen sagen, ich habe jetzt gerade irgendwie nicht viel zu tun. Ich höre mir abends mal einen schönen Podcast an. Das hat uns da auch ein Stück weit geholfen. Von daher.
Die Leute trinken mehr. Das ist ja perfekt.
Ja, mehr. Die trinken mehr zu Hause. Ne? Die trinken mehr, ja, zu, genau, Hause.
Das stimmt.
Ich weiß jetzt gar nicht so genau, worauf ich hinaus wollte. Aber ich wollte sagen, dass ich das Konzept in Summe, diese Verbindung dieser Konzepte vor Ort Messe und online für extrem komplex halte. Aber auch wenn du erzählst, wie ihr das aufgezogen habt, für mich das jetzt auch so einfach nur vom, wie du es erzählst, ein total stimmiges Zusammen auch ergibt. Also
es klingt cool. Halt total leicht und einfach. Ne? Ich denke, das war schon ein ganz schöner Hauruck-Akt. Du hast vorhin schon gesagt, ne? Es wird dann auch mal Zeit, dass man vielleicht dann auch danach mal wieder ein bisschen Zeit für seine eigentliche Arbeit hat, vielleicht auch für seine Familie und Privatleben. Ich kann mir das, genau, schon vorstellen, ja, dass das ganz schön gezerrt hat. Noch bevor wir weitermachen, wir haben gerade ganz viel gesprochen über die Battles, wir haben über die Sets gesprochen und ihr wart so lieb und habt uns ein Set geschickt. Und erstmal, ich finde es richtig cool, wie das, die Aufmachung, ne? Man bekommt hier eine kleine Kiste, die kommt im, ich habe mich gewundert, oh, hier kam ein Brief für mich an, was ist das denn? Und dann macht man das auf und es ist wirklich richtig, richtig schick. Ihr habt da wirklich euch wahnsinnig viel Mühe gegeben. Insgesamt sind da 6 Samples drin. Und in dem Fall, was wir haben, ist wirklich, du hast gerade vorhin schon gesagt, Taiwan und USA. Da gab es ein Battle zwischen den beiden. Ich weiß gar nicht, wer hat das durchgeführt? Ich glaube, der Rudi war das. Und die Dame, weiß ich gar nicht, ich habe den Namen
vergessen. Silvia Engelhardt von Kawalan. Ja.
Okay.
Ich muss mal ganz kurz noch mal was sagen, bevor wir das übergehen. Ne? Also dieses Sample-Kit, das war wirklich richtig hochwertig. Wahnsinn. Du hast es aufgeklappt und die Flaschen waren so eingefasst wie in so einen Blister. Konntest du sozusagen so rausnehmen aus so einer Pappe. Die steckten da passgenau drin, schön bedruckt. Extrem professionell noch mit Bewertungskarten mit reingelegt, die auch nicht dünne Papierzettel waren, sondern etwas dickerer Karton und so. Also hat ein extrem hochwertiges Feeling auch mitgegeben und das macht dann natürlich Spaß, wenn man sowas dann in der Hand hat. Also wer jetzt unser Sample-Set kauft, der weiß, das ist einfach nur ein Maxi-Karton mit 4 Fläschchen drin. Das ist das nicht, ne? Sondern das war wirklich ein echtes, ein professionelles Produkt und das fand ich schon an sich schon cool, einfach sowas dann zu haben. Habe ich mir so überlegt, ja, wenn jetzt so eine Veranstaltung 3, 4 so eine Kartönchen davon hättest, ein lustiger Nachmittag mit euch.
Ja, da haben einige sicherlich lustige Tage verbracht, weil, also erstmal freut mich, über so ein Feedback auch mal zu hören, weil wenn man selber damit so beschäftigt ist, verliert man irgendwann die Objektivität zu sehen, ist das jetzt etwas, was wahrgenommen wird auch irgendwo, ne? Oder ist das eben einfach total so ein Karton und dann damit der aufgemacht ist? Und das, das Feedback finde ich eben ganz schön, weil uns, also uns als Dreiergruppe, aber eben auch mir natürlich persönlich das besonders wichtig war, weil das ja auch ein Stück weit mein Job ist, solche Sachen zu machen. Jetzt nicht gerade Whisky-Sets, das ist schon mein erstes, aber grundsätzlich mit Kunden, weiß ich nicht, Kartonagen zu entwickeln, Sachen zu verpacken und immer weniger natürlich, weil immer mehr online stattfindet, aber ein bisschen Spaß an Physis, ne? Hat da auch natürlich mit dazu geführt, dass wir uns da ein paar Gedanken auch gemacht haben, dass das eben auch schön aussieht, weil ich finde, es kostet ja auch ein paar Euro, also wir sind ja jetzt da auch preislich sicherlich nicht in einem Bereich gewesen, dass man jetzt irgendwie wie bei einer normalen Messe 15 Euro und dann ist man bei der Messe dabei, also da musste man bei uns jetzt schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, aber dafür gab es ja auch, egal wer daran teilgenommen hat, immer auch mindestens ein Set dabei, also das ist das normale Messeticket, wo ich jetzt nur mit dem Glas bewaffnet in die Messe gehe und muss dann da auch wieder Geld ausgeben, ist ja in dem Fall nicht so, ne, durchführbar gewesen.
Ja.
Aber ich habe, können wir mal den ersten Buchstaben parallel mal ins Glas machen, wenn ihr Lust habt.
Gute Idee. Ich hab schon eingefüllt vor einer Weile, damit er noch ein bisschen atmen kann.
Ja, ich auch. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, wir sind auf die, es ist ein Set mit 6 Proben. USA gegen Taiwan. Und wir sind aber auf die USA so ein Stück weit festgenagelt, weil ich in meinem jugendlichen Überschwang mich schon über die Coverlines hergemacht habe. Das heißt, die standen leider heute nicht mehr zur Verfügung. Was ich jetzt aber nicht schlimm finde, weil ich auch amerikanische Whiskys sehr mag. Von daher tut dem Ganzen keinen Abbruch. Nur zur Erklärung, warum wir heute die US-Whiskys nehmen. Das ist quasi meine Baustelle. Aber das hat auch das auch da Spaß gemacht, da mal das Näschen reinzuhalten in die Konkurrenz zum heutigen Spiel, was wir haben, oder zum Battle.
Das ist ein einseitiges Battle, heute kann es nur einen geben. Aber
es gibt nur einen Gewinner.
Ja. Obwohl, wir können ja unter den dreien dann den Gewinner ausmachen, aber ich finde es trotzdem total interessant. Ich habe mal reingeschaut, was da für Samples drin sind. Also man kann sich das ja natürlich auch aussuchen. Das finde ich sowieso interessant, ob man das jetzt, theoretisch hätte man es auch blind machen können. Man hätte am Anfang einmal blind verkosten können, denn auf den Samples stehen wirklich nur die Buchstaben drauf, ja, A, B, C, D. Und man hätte das am Anfang blind verkosten können und hätte sich dann im Nachhinein, das ist übrigens auch eine ganz schöne Sache, wie ich finde, die Videos im Nachhinein anschauen können, denn die habt ihr ja, also die Videos von den Tastings, auch hochgeladen auf eurer Website. Das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht kannst du gleich was dazu sagen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich würde das vielleicht im Nachhinein gerne nochmal machen, könnte ich jetzt nochmal Sample-Sets bestellen?
Genau. Also wir haben die Sample-Sets natürlich vorbereitet auch, ne, um dann auch schnell reagieren zu können. Aber das sind ja auch nicht, das sind Whiskys größtenteils, wo die einzelnen unsere Aussteller, unsere Ambassadoren für die Länder, die wollen natürlich diese Whiskys auch vorstellen. Deswegen fand ich ganz schön, die Whiskys haben wir nicht ausgesucht, sondern die haben natürlich die Leute auch ausgesucht, die ein Land repräsentiert haben auf der Messe. Und wir haben gemerkt, dass dieses Konzept des Die Battles viele, viele positive Nebeneffekte hat. Nämlich zum einen den, dass da wirklich tolle Sachen in diese Sets gekommen sind, weil, jetzt musst du dir vorstellen, Präsenz war nicht erlaubt, die haben also nur die Chance, sich jetzt über Whiskys auch wieder einer Öffentlichkeit zu zeigen, neue Sachen da reinzubringen, das heißt, dann auch noch im Die Battle, also so ein bisschen Konkurrenzkampf ist da auch und da gibt man nicht sein schlechtestes Pferd ins Rennen.
Man will ja auch gewinnen, ja.
Man will ja auch gewinnen und wir haben natürlich, damit es nicht unfair wird, eine ungefähre Preisrange vorgegeben.
Ja, okay.
Also damit jetzt nicht einer, ich sag mal, 35 Euro und der andere einen 500 Euro Whisky da reinmacht, haben wir gesagt, es wäre ganz schön, wenn die so zwischen 60 und 120 oder 130 Euro liegen. So, ne? Es ist immer noch eine große Range, aber etwas, wo, wenn es dich begeistert, du auch sagst, boah Mensch, da hole ich mir eine Flasche von. Und nicht, ich gehe auf die Messe, oh, der ist super, was kostet der? 500 Euro, ja, danke. Ne? So, da kann ich jetzt nochmal an meiner Probe riechen, aber eigentlich zum Probieren ist das nichts. Also es sollte eben auch was sein, was für die Aussteller natürlich in irgendeiner Form dann im Nachhinein auch den Verkauf ankurbeln kann. und was jetzt nicht. Ne? Also es ist ja immer auch ein Messegedanken. Wir sollen ja auch was davon haben. Wir wollten ja auch Aussteller haben, die dann kommen. Und deswegen war ich total begeistert von vielen Whiskys, die man uns sozusagen für die Sets gegeben hat. Und insofern hat das auch die Battles spannend gemacht. Und was wir auch erreicht haben dadurch ist, jemand, der Fan eines Landes ist, war gezwungen, auf jeden Fall noch ein zweites Land dabei zu nehmen. Also der Schottenexperte. Und das war natürlich für uns auch der Kracher. Wir haben ja Schottland gegen Schweiz gesetzt, wo jeder dachte, ey, Schottland gegen Schweiz, was macht ihr denn da? Aber den Schweizer kannten wir halt vorher. Ne? Und den Sentis, ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen im Glas hattet hier. Ja. Und hat Schweiz gegen Schottland 3-0 abgeräumt in diesem Tasting. Also
die Dreifaltigkeit hat durchgezogen.
Genau, die Dreifaltigkeit hat durchgezogen und dann hat er auch noch eine Fassstärke weiter. Also wirklich witzige Sachen sind dabei eben auch passiert. Und
Wahnsinn.
Ich glaube, dass so mancher, der gesagt, okay, ich bin ja eher auf der Schottenseite, dann bestelle ich mir also Schottland gegen Schweiz und dann hat er als nächstes wahrscheinlich ein Sentis im Schrank stehen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen Ziel, Türen zu öffnen und den Blick zu öffnen. Ne? Dass die Leute auch mal sagen, boah, jetzt habe ich aber mal was anderes kennengelernt, ist auch nicht schlecht. Also andere Väter haben auch hübsche Töchter. So ungefähr,
ne? Das stimmt auf jeden Fall. Und wo du das gerade sagst, mal was anderes kennengelernt, alle drei Samples, die ich jetzt hier aus den USA vor mir habe, habe ich noch nie gehört. Also gehört schon. Garrison Bros ist der Buchstabe A, den wir gerade im Glas haben, und die anderen kein Plan, wirklich für mich komplettes Neuland. Und ich hatte aber auch wirklich noch keinen der Gebrüder Garrison im Glas. Ich habe nur mal eine Wand voll Fässer bei St. Kilian gesehen. Die haben nämlich wirklich ganz, ganz viele kleine, ich glaube 30 Liter Fässer von Garrison Bros bekommen, indem die ihren St. Kilian malt reifen. Und man bekommt Garrison Brothers relativ schwierig in Deutschland. Von daher freue ich mich sehr. Und was ich hier im Glas habe, das ist so ein bisschen flüssiger Mint-Julep, finde ich.
Das trifft es ganz gut, ja. Und gerade bei Garrison muss ich auch sagen, die Messe hat auch Garrison für mich überhaupt erstmal auf die Landkarte gezogen. Kannte ich vorher auch gar nicht. Habe ich noch nicht mal gehört vorher. Und jetzt ist ein Garrison bei mir unten im Schrank, gehört zu meinen Top 3 Whiskys, die ich habe. Also der ist von 0 auf 100. Zwar der große Bruder von dem, den wir jetzt hier im Glas haben, also die Fassstärke, ne, der ist jetzt ja ein bisschen verdünnt, aber der Rüdiger Hirst hat ja das Battle geleitet von Alba Collections und der hat ein bisschen erzählt und das fand ich eben auch ganz spannend. Für mich hat das Texas auch nochmal ganz neu auf die Landkarte gebracht, weil die natürlich wahnsinnige klimatische Verhältnisse haben. Die liegen da wirklich in der Wüste rum. Und er erzählt, dass die da teilweise Container haben, wo es bis zu 90 Grad heiß wird in diesen Containern. Und die werden belüftet, weil die Explosionsgefahr zu groß wird, also mit Sonnenbereich. Und innerhalb von, haben einen Angel's Share von bis zu 25% pro Jahr. Das heißt also, 10-Jährigen, da kannst du nur noch einmal das Glas durchs Fass ziehen und da hast du eben einen Dram von übrig. Ja. Und das sind dann so 3-4, vielleicht mal mit einem Finish noch 5 Jahre allerhöchstens. Und die haben einen wahnsinnigen Bums mit super toll eingebundenem Alkohol. Und ich war total begeistert von dem. Machen aber so viele Flaschen eben auch nicht. Sind noch relativ klein. Wenn die ein neues Release rausbringen, müsst ihr mal googeln, dann stauen sich die Autos kilometerlang auf dem Highway, wo die Leute dann anstehen, um diese Flaschen zu kriegen. Und der einzige Importeur ist Mike Werner aus München. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ganz witziger Kerl. Der hat in München einen Lampenladen. Und in dem Lampenladen ist ein Zimmer, das ist eine Bar. Und da hat er einen American Whiskey Club gemacht und importiert seit vielen, vielen Jahren amerikanischen Whisky und hat viele, viele Sachen im Programm, Nicholson und so Sachen, die man hier kaum kriegt. Und er ist im Moment für den Garrison die einzige Adresse in Deutschland überhaupt, die Flaschen kriegt, weil so viel haben die ja gar nicht. Ne?
Ja, Ja, und wenn man sieht auch, dass die so kleine Fässer haben, wie gesagt, wenn es 30 Liter und wahrscheinlich dann alles irgendwie vielleicht ein bisschen größer mal, ja, da kann ja dann gar nicht so viel sein, was da mal rauskommt. Und das ist ja dann noch krasser, weil in kleinen Fässern verdunstet ja nochmal der ganze Alkohol viel schneller und dann bei den klimatischen Bedingungen ist das ja eigentlich eine Kunst, dann dort irgendwie noch überhaupt was aus dem Fass rauszuquetschen. Weiß nicht, ob die da eine Methode haben, dass sie die Tauben nochmal ausspülen.
Na, es steht auf der Homepage steht, ich habe ja vorher mal kurz drauf geschaut, dass die 15 Gallonen haben, also ich müssten eigentlich so knapp 60 Liter oder sowas sein, aber die kann natürlich sein, dass auch St. Kilian die nochmal rückgebaut hat. Aber auf jeden Fall, was ich spannend fand, dass die geschrieben haben, dass denen, als sie gestartet haben, aufgrund der klimatischen Bedingungen die ganzen Fässer explodiert sind. Und die haben quasi dann sozusagen das unterbrochen und haben sich neue Fässer bauen lassen, die halt viel also stärkere Dauben haben, damit ihnen die Fässer nicht mehr um die Ohren fliegen. Damit die sozusagen dieses Kochen in diesen Containern aushalten. Völlig verrückt, ne? Also das muss extrem verrückt krass sein, so nicht nur unter diesen Bedingungen das zu haben, sondern das auch noch in so Container zu packen, wo dann halt sozusagen dann nochmal wie in so einem Topf die Fässer da vor sich hin dampfen. Also schon interessant. Und ja, diese Begeisterung für diesen Whisky in den USA ist die schon extrem hoch. Das hab ich auch gehört vorher schon. Und deswegen ist klar, dass da nicht so viele Flaschen hierher kommen, wenn die noch auf einer, ich sage jetzt mal, relativ kleinen Flamme produzieren. Ja, da ist toll, dass überhaupt was hierher kommt, muss man ganz klar sagen. Dass die bereit sind, dann irgendwie so einen Distributionskanal für einen Fan, der irgendwie auf kleiner Flamme das macht, dass die da bereit sind, da ein paar Flaschen hier rüber zu schicken. Und ja, da muss man dann halt hinterher sein, um dann sowas auch zu bekommen. Also von daher finde ich das auch super spannend, dass wir das hier probieren dürfen.
Ja. Das ist auch reine Beziehungsarbeit, muss man sagen. Der Mike Werner, der die hier rüberholt, wenn ihr den mal seht oder hört, der sieht aus wie ein Texaner. Also permanent Zigarre rauchend, Schnurrbart, Reibeisenstimme. Außerdem denkt man, der ist aus Texas hier gekommen und hat den mitgebracht und nicht, er ist nach Texas geflogen, um sie zu holen. Ist seit vielen, vielen Jahren unterwegs und immer wieder in den Staaten und hat da einfach Kontakte geknüpft und kriegt da eben direkten Kontakt auch zu den Chefs da bei Garrison und dann kriegt er eben auch mal eine Zuteilung, so wenn diese Sachen dann so explodieren. Und als ich auf der Messe selber auch dann probiert habe. Ich habe ja auf der Messe selber so gut wie kein Whisky getrunken. Das ist natürlich auch ja dann schade, wenn man dann so eingespannt ist und auch der Adrenalin natürlich so hoch ist, dass ich dann irgendwann, als ich gar nicht mehr so viel Programm hatte und alles ganz gut lief, irgendwie dann der Rudi irgendwann kam, hey, komm jetzt, mach dich mal locker, such dir mal was aus hier. Ne? Und dann hatte ich aber schon den Garrison im Kopf, im Balmorea habe ich dann aber probiert und hat mich total geflasht sofort. Und als ich dem Mike dann gesagt habe, hör mal, kannst du mir mal eine Flasche schicken oder am besten auch direkt zwei, dann meinte er, ich weiß nicht, ob ich dir zwei schicken kann, aber ich guck mal. Und das ist natürlich auch eher was Ungewohntes, ne, bei einem relativ teuren Whisky eigentlich, ne, wo du denkst, wie viele Deutsche geben denn so viel Geld für eine Flasche Whisky aus? Und der dann sagt, ja, das ist aber alles hier reglementiert und ich muss mal gucken, wie viel ich dir überhaupt geben kann. So.
Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Whisky. Das ist der Garrison Brothers Small Batch Texas Straight Bourbon Whisky. Fall 2020, also Herbst 2020, abgefüllt. 47%. Es ist sogar die Mash Bill angegeben. Ganz, ganz interessant. 74% Organic Texas White Corn. 74%. 15% Organic Red Wine Wheat. Und 11% Organic Two-Row Barley. Habe ich noch nie gehört, aber das würde wohl auch eine Sorte sein. Alles drei Organic.
Zweireihig.
Biologisch angebaut. Aus. Und ja, ein hoher Maisanteil mit einem Weizenanteil, wie man das so vielleicht vergleichbar von Maker's Mark kennt, von der Philosophie her. Die haben, glaube ich, noch einen Tick mehr.
Ja, noch mehr Weizen.
Weizen, aber so in der Richtung. Und es ist ein Certified Texas Whisky. Das ist so ein Logo, was auf der Flasche steht. Das gibt es bei Balcones, habe ich das auch gesehen. Die scheinen sozusagen irgendwelche Standards sich überlegt zu haben. So vielleicht so ein bisschen wie mit dem Kentucky Straight Bourbon, was man erfüllen muss, damit man das Ganze Certified Texas Whisky nennen darf. Also da haben sich wohl irgendwie so Brennereien in Texas assoziiert und haben jetzt dieses eine Label. Und das ist natürlich auch dann cool, wenn man das sozusagen dann in dieser ja, Community von texanischen Destillerien dann auch da so einen Weg findet und sich gemeinsam zu einem Brand auch irgendwo macht, aus der Region heraus. Ne? Das finde ich auch cool.
Ich glaube, es hilft natürlich auch, ne, um Leute davon zu überzeugen, dass man sich selber verpflichtet, ne, ein paar Regeln einzuhalten, damit es ein bisschen transparent wird für die Leute auch. Ne?
Ich habe gerade schon mal reingebissen. Junge, Junge, Junge. Also das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, ist wirklich so flüssiger Mint-Julep, relativ süß, irgendwo aber auch dunkel, minzig, es ist so, so frisch irgendwie, gleichzeitig eine dunkle Schokolade mit drin und richtig lecker, da passt alles, es ist irgendwie alles genau ausgewogen, passt alles super zusammen, angenehme Alkoholstärke, ich bräuchte den gar nicht fast stark, ich finde den so, wie er ist hier gerade im Glas, richtig gut, bin überrascht, ist auch nochmal eine ganz andere Richtung, finde ich, von einem Amerikaner. Richtig cool.
Ja, und der Fassstarke ist auch, der wirkt auch erstaunlicherweise überhaupt gar nicht alkoholischer oder schärfer, obwohl der 57,5% hat. Weil der irgendwie so gut eingebunden ist, dass der diesen gesamten Alkohol eigentlich nur dazu benutzt, um dir die volle Ladung Aromen reinzuknallen, habe ich das Gefühl. Ne? Also der, okay. Das ist... ich finde den auch unheimlich intensiv und würzig intensiv auch. Mhm. Und deswegen ist er auch nicht zu süß. Man könnte im Moment erstmal meinen, oh, der ist mir vielleicht zu süß. Aber da der so viel auch würzige Aromen dann noch transportiert, was ist das trotzdem eine sehr, sehr ausgewogene Geschichte.
Mhm. Geht auch fast in die Richtung irgendwie von einem Cognac oder sowas. Also das ist schon abgefahren. Muss man nicht jetzt unbedingt auch, also ich finde es schon heavy. Was da auf die Zunge kommt, das ist schon ganz geil.
Ja, der ist extrem dicht, ne? Also der ist wirklich bepackt, diese Würze, Getreidenoten, Vanille, Schokolade, ist irgendwie eine Wundertüte, ist alles drin und ich habe bis jetzt nur einen Schluck und ich weiß, wenn der zweite kommt, dann geht noch mal ein bisschen mehr. Aber ich, also super, ne? Also der ist wirklich, wirklich, wirklich toll und ich glaube, dass du, das ist dieser besonderen Situation auch geschuldet ist, dass man so viel da reinkriegt. Ne? Also sprich kleine Fässer, eine besondere klimatische Verhältnisse, dann eben eine Auswahl auf die Getreiden, die da reinkommen, wie man das zusammensetzt etc. Und da dann das Ganze verwandelt eben in so ein extrem dichtes Getränk. Also ich weiß, also es gibt ja wirklich, also mir fällt jetzt nicht so sehr viel ein, was vom American Whisky kommt, was so dicht gepackt auch ist vom Erlebnis her.
Ne? Ja. Ich finde auch, dicht ist ein guter Begriff dafür. Das ist so, man hat das Gefühl, wenn man so den einen oder anderen Single Malt probiert, dann nimmt der einen mit. Also der fängt irgendwie an mit irgendetwas vorne auf der Zunge oder hinten und dann hast du irgendwie so ein Mittelteil und dann hast du nochmal einen Abgang, der nochmal ganz andere Noten hat. Der gibt dir alles gleichzeitig. Also der haut dir sozusagen alles gleichzeitig irgendwie auf den Gaumen und dann musst du nachher sortieren. Also du hast nicht die Chance zu sagen, auch am Anfang ist der so, ein Mittel drin so und zum Schluss geht er dann so. Das ist diese Dichtheit, genau.
Ja, also ist ordentlich, auf jeden Fall. Also, richtig fett, krass. Wer hat denn das Battle eigentlich gewonnen damals bei USA gegen Taiwan?
Das hat in der Tat Taiwan gewonnen.
Was?
Es war, und zwar gab es ein Unentschieden. Und das war beim ersten hier. Bei dem ersten gab es also ein Unentschieden zwischen dem Russen und dem Taiwanesen, wo ich jetzt nicht mehr auswendig weiß, welcher das war. Ich glaube, der Solist Cask Finish war, glaube ich. Dann gingen die anderen beiden aber relativ knapp für Taiwan aus. Ne? Also das war dann, weiß ich nicht, 65, 45 oder sowas, ne? Nee, das muss zu viel. 55, 45. Ging das Ganze so irgendwie so aus. Ne? Die waren recht eng beieinander, aber letztendlich 2,5 zu 0,5 für Taiwan ging das Ganze
aus. Okay. Ja, also hier hätte ich wirklich, ja, okay, aber ich muss sagen, ja, die Taiwanesen, die können halt auch was. Ne? Das ist ja eine ähnliche, also ist ja ganz cool gemacht dann auch, weil die haben ja auch so eine Turboreifung, haben auch extreme klimatische Bedingungen, wo die Sachen sehr, sehr schnell reifen und dann aber auch sehr, sehr gut reifen, muss ich sagen, ja. Die Kavalan, ich erinnere mich gerne an den, an das Portfass. Es ist übrigens cool, dass dann hier so ein Teil drin ist. Nochmal, den habe ich lange nicht getrunken. Dieser Cavalan Solist Port ist echt geil, aber auch die Bourbons und so. Also das macht ja schon Spaß, ne? Und die sind ja alle auch nicht alt. Ich glaube, die sind ja mitunter auch nur 3 bis 5 Jahre alt, ne?
Werden alle ohne Altersangabe rausgegeben, weil es eben,
Ja.
weil sie auch sagen, das Alter spielt in Taiwan keine so große Rolle. Und dann werden eben 3- bis 5-Jährige so ausgesucht und dann nachher abgefüllt. Und wir haben natürlich uns Gedanken gemacht, wen wir gegeneinander stellen. Und es war natürlich klar, dass wir jetzt nicht USA gegen Irland stellen können oder sowas. Weil die Iren mit ihren teilweise dreifach gebrannten, feineren Geschichten oder Japaner, ne, die Blendmeister irgendwo mit ihren feinen japanischen Kompositionen, wenn du die gegen so einen Bourbon stellst, da schmeckst du den Bourbon ja noch durch den Japaner hindurch, wenn du das direkt im Vergleich machst.
Ja.
Deswegen war ne, natürlich so Taiwan gegen USA waren, boah, ich sag mal, gleichkräftige Gegner, würde ich jetzt mal sagen.
Ich denke auch, also Kavalan ist auch ein Brett. Ne? Also, dass man da kann man auch gegen einen Port Solist verlieren, finde ich. Das ist auch ehrenvoll. Also, das ist wirklich auch ein super Whisky. Und ich hab den ja probiert. Also, der war wirklich, wirklich extrem gut. Ich habe selber noch einen Bourbon Solist im Schrank, einen etwas älteren. Und ich habe den nicht Standard ist der auch nicht, also aus dieser mittleren Range, diesen 46% Bourbon Oak hatte ich mal. Ich hatte den Podium, ich hatte diesen King Car Conductor. Also ich hatte schon irgendwie ein paar von denen. Immer nicht diese Einstiegs mit 40%, sondern eben die irgendwo so bei 46 oder sowas liegen. Die fand ich auch alle super. Ne? Also die können schon echt gut Whisky machen, muss man einfach so sagen. Und von daher ist das natürlich sehr, sehr spannend, weil klar, eine ganz andere Philosophie, eine andere Brenntechnik, oft dann auch wieder Gemeinsamkeiten, klimatische Bedingungen, verrückt im Vergleich zu dem, was man klassisch kennt, vielleicht auch irgendwie mit den Fässern was anderes. Also von daher sehr spannend und das wäre, glaube ich, was Tim, da müssten wir beim nächsten Mal, wenn das nochmal am Start ist, uns da auch einsteigen und uns dann mal so ein paar interessante Sets auch mitnehmen und dann vielleicht aus der Ferne beiwohnen.
Ja, optimalerweise machen wir auch mal einen Wochenendtrip dann.
Ja, ich sag ja gerade, das ist vielleicht auch was da,
Ja, das
wenn
stimmt,
es
das
das
stimmt.
dann gibt, dann klar, ist immer schöner, aber da kann man dann vielleicht auch mal wirklich sagen, wir probieren das mal online nächstes Jahr aus. Und wenn ihr das wiederholen werdet, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, kommen wir vielleicht später nochmal zu, aber das fände ich jetzt so, wenn ich das jetzt wie du drüber sprichst und wie wir das jetzt hier heute Abend probieren, kriege ich da ja fast schon richtig Bock, da auch in den Battle zu gehen, so, ne? Das ist natürlich dann wirklich cool, ja. Schön, schön.
Wie gesagt, also dieser Modus ist wirklich genial. Also muss ich wirklich sagen, da so eine kleine Competition draus zu machen. Und wo du vorhin sagtest, ne, dass dann natürlich auch die Aussteller, habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass die Aussteller dann natürlich auch sagen so, ey, komm, hier, das geht richtig voran. Ich hau jetzt hier mal meine besten Pferde mit in den Ring. So in der Preisklasse natürlich. Finde ich ganz gut. Das spornt nochmal an, ne? Das ist dann, da sind sie alle beim Ego gepackt, so ein bisschen, ne? Haben richtig Bock dann.
Genau, und dann sind
Nee.
sie ja auch live dabei. Also das ist ja nochmal was anderes, als wenn ich jetzt irgendwo jemand sage, kannst du mir ein paar Flaschen schicken? Ja, dann schickt er ein
Ja.
paar Flaschen so. Ne? Aber die
Ja.
waren ja sozusagen live vor Ort. Nicht
Ja.
unbedingt immer die Destillerie, aber eben auch dann entweder der Importeur oder eben die Leute, die dort
Genau.
dann auch das Ganze vertreten. Und insofern, wenn ich irgendwo dann in so ein, auch wenn es ein Spaß ist, ein Spaß, die Battle gehe, dann nehme ich ja auch jetzt nicht gerade Sachen mit, wo ich denke, da denkt jeder, oh, was ist das denn? Ne? Also und wir haben es natürlich auch, wir mussten natürlich auch überlegen, welchen Weg gehen wir als komplette Neulinge dort, auch wie finanzieren wir überhaupt das ganze Ding? Also es ist ja auch eine Frage, wo man sicherlich bei Messen, die etabliert sind, wo jedes Jahr die gleichen sind, wo vielleicht auch nur eine gewisse Anzahl von Plätzen sind und wenn ich die nicht nehme, kommt direkt der nächste. Da bist du natürlich so ein bisschen feiner raus als Veranstalter. Aber wenn du ganz neu anfängst, dann willst du auf der einen Seite natürlich auch Qualität da haben, du willst gute Sachen da haben. Du kannst aber auch nicht zu wählerisch sein, weil du musst ja auch erstmal die Leute grundsätzlich dazu kriegen, zu dir zu kommen. Und dann war lange so eine Unsicherheit, kann jemand kommen, kann jemand nicht kommen. Die meisten verkaufen ja auch auf den Messen eine ganz ordentliche Anzahl von Taschen und sowas und da finanzieren die das Ganze ja auch. Uns hat ein bisschen geholfen, dass im Grunde wirklich alles drunterherum ausgefallen ist und ist auch im Grunde keine große Alternative gab für die Leute. Und wir haben natürlich durch diese ganzen Debattles, die wir veranstaltet haben, den Ausstellern auch einen Weg gegeben, wie sie relativ günstig auch bei uns mitmachen können. Wir haben natürlich den Leuten gesagt, pass auf, wir haben ja ein Länderset gehabt, das das günstigste war, wo also jeder, der ein Ticket, eine Eintrittskarte sozusagen haben wollte, eine virtuelle, der hat halt dieses Ländersets wo jedes Land irgendwo eine Sache mal reingepackt hat, damit man wirklich 6 Länder im Vergleich hat. Das war auch als Blindtasting angedacht. Da gab es auch erst auf der Messe überhaupt die Auflösung, welches Land das ist. Auch spannend, komme ich da noch drauf zu, wer da eigentlich gewonnen hat. Und dann haben wir eben die Battles veranstaltet und da haben die Veranstalter natürlich uns quasi in Flaschen bezahlt. So. Die Sets haben wir dann verkauft natürlich auf der Messe und oder eben im Vorgang der Messe. Und die Flaschen haben die Leute natürlich dort gegeben. Natürlich haben wir auch dafür gesorgt, dass die einzelnen Aussteller sehr daran partizipieren, auch finanziell daran partizipieren. Aber im Grunde wusste man ja vorher auch nicht, wie viele Tickets verkaufen wir da überhaupt. Also wie wird das überhaupt wirtschaftlich sein? Und dann wollten wir natürlich auch ein bisschen sicher gehen, dass auf der einen Seite die das ernst nehmen, uns gute Sachen schicken, wir auch vernünftige die Battles haben und sowas. Und durch diesen kleinen Wettkampf, den das Ganze doch ergeben hat, hat es eben dazu geführt, dass wir wirklich sehr, sehr viele schöne, tolle Sachen hatten. Und ich glaube, der eine oder andere dann plötzlich mal einen neuen Favoriten auch nach der Messe hatte. Ne? Das war jetzt nicht nur bei Schottland Schweiz so, das war bei einigen anderen auch so, dass wir ziemlich viel Feedback bekommen haben von Leuten, die da eben Dinge kennengelernt haben, die sie vorher nicht auf dem Plan hatten. Und wir haben zum Beispiel im Länderset einen Finnen dabei gehabt und den Kyro Malt, ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Der Rye Malt, Malted genau. Rye ist das, genau.
Ja. Und ist ein ganz tolles Teil. Der Werbespot, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mit den nackten Vorstandsvorsitzenden in der Sauna und sowas, herrlich. Den haben wir dann als Einspieler gehabt da nachher.
Ja.
Und der Kyro Malt war der am häufigsten als Favorit gewählt wurde, blind von den Leuten, die das Länderset hatten. Und das fand ich schon auch spannend. Und wir haben ja zu jedem Set auch dann das passende Video natürlich ins Netz gestellt und zum Länderset hatten wir natürlich keins, weil das war ja eigentlich kein Die Battle. Das war so im Vorfeld sollten die Leute das schon als Vorfreude sozusagen blind mal genießen. Mhm. Haben die meisten aber nicht verstanden, haben wir irgendwie nicht klar genug gemacht. Die kamen dann meistens mit dem Set auf der Messe, wo ist denn jetzt die Verkostung zum Länderset? Nee, da gibt es keine Verkostung, das wird zwar aufgelöst zum Schluss, aber das hättest du jetzt schon letzte Woche oder vorletzte Woche probieren sollen, um mitzumachen beim Gewinnspiel. Und da hat der Finne super abgeschnitten und das zeigt nochmal, dass das auch eine Chance ist, auch für eine neue Abfüllung, ein in Deutschland eher nicht so als Whisky-Nation bekanntes Land, mit einem tollen Whisky auch auf den Markt zu kommen.
Ja, also Kyro ist auch wirklich ein Geheimtipp, muss ich sagen. Ich habe mal in unserer Stammbar, in der Rorschachbar, lieber Olli, ein paar Sachen probieren dürfen. Da gibt es ja im Endeffekt, die haben auch New Make im Endeffekt, was ja wieder ein ungereifter Whisky ist. Und Gin machen die auch und gereiften Gin und eben auch diesen Malted Rye. Und das ist wie flüssiges Sauerteigbrot. Ich finde es total abgefahren. Es ist so eine Party im Mund. Je länger du den Mund hast, desto süßer wird es dann, wie bei Sauerteig. Je länger du den kaust irgendwie, dann wird er auch süßer. Und also es ist total interessant und da kann man total coole Sachen mitmachen. Also kann ich mir vorstellen, dass der so gut abgeschnitten hat. Ja, das fand ich auch junge Brennerei, coole Leute irgendwie dahinter. Ich glaube, der Brand Ambassador ist auch irgendwie eine coole Socke, was ich so gesehen habe. Interessante Marke auf jeden Fall. Müssen wir auch mal in einen Podcast mitnehmen, sowas.
Gute Idee. Martin, du hast gesagt, dass ihr irgendwann vormittags angefangen habt oder am späten Vormittag und es ist so bis 23 Uhr ging. Kannst du vielleicht nochmal ganz grob so den Timetable für diesen Tag nochmal irgendwo erklären? Gab es irgendwie eine Keynote für alle? Hat sich das dann in Parallelveranstaltungen irgendwie verzweigt? Gab es dann Breakouts wieder gemeinsam? Oder wie muss ich mir das vorstellen? So einfach so, nicht en Detail, aber so grob vom Ablauf. Was ist da passiert so über diesen Tag?
Also wir hatten am Vorabend ging es eigentlich schon los. Wir haben an dem Samstag um 18 Uhr ging's los mit so einem Abendblock, ne, wo aber noch keine die Battles liefen, sondern wo wir eine Eröffnung hatten und eine Talkrunde zum Thema amerikanischen Whisky, wo wir einzelne Leute dazugeschaltet haben. Den Thomas Dominik zum Beispiel haben wir dazugeschaltet. Den Mike Werner aus München, genau, da habt ihr auch schon mal eine. Den habe ich auch im Grunde genommen über euren Podcast im Grunde genommen kennengelernt. Ne? Also den habt ihr dir vorgestellt und dann habe ich mir danach das Buch bestellt und habe ihn direkt mal angeschrieben. Der ist ja da unheimlich unkompliziert und musste ihn auch zweimal wieder vertun. Er wollte aber auch kommen. Ne? Er war also fest eingepackt in der Runde und dann war klar, der Österreicher dann nicht kommen darf. Ne? Also Österreich hieß ja dann auch Quarantäne und so. Und er meinte, ich kann nicht zwei Wochen in Quarantäne kommen, um zwei Tage bei euch zu sein. Das kann er beruflich nicht. So, und dann haben wir ihn in live dazugeschaltet, ein Interview oder am Tag vorher aufgezeichnet. Und diese Runde war ganz spannend. Da haben wir tolle Leute dabei gehabt. Hans Offringer, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist ein holländischer Journalist eigentlich und einer der wenigen, die sowohl in der schottischen Welt als auch in der amerikanischen Welt ziemlich zu Hause sind. Und der ist eben Keeper of the Quaish oder das heißt, und aber auch amerikanischer Colonel. Das ist irgendwie so ein Kentucky-Auszeichnung irgendwie. Okay. Und diese Talkrunde wurde begleitet auch, wo jeder eine Flasche mitgebracht hat und auch vorgestellt hat. Und das war sozusagen ein Tasting auch. Gab es auch ein Tasting-Set zu. Und dann hatten wir als zweiten Programmpunkt kam der Jens Fahr, den er ja auch kennt. Der
Flüchtig.
das ist ja euer Heimspiel sozusagen. Ne?
Ja.
Der Jens hat außer Konkurrenz die Battle gemacht. Er hat also seine alten Blends ausgepackt und hat die gegen neue Kompositionen von Compass Box gestellt.
Ja, krass, okay.
Und haben das so miteinander verglichen. Und das war aber halt so ein Vorabendprogramm. Wir hatten Live-Musik auf der Bühne. Das waren zwei Musiker, die hier aus Kempten waren. Nette Kerle beide, eher auch so Jazz-Musiker. Und die haben dann zwischen diesen Blocks auch eben live Musik gespielt, sodass da ein bisschen Stimmung auch war. War unheimlich wichtig für die Stimmung im Saal. Weil ihr müsst euch vorstellen, 500 Quadratmeter Saal und dann 12 Mannequin, ne? alle mehrfach getestet. Also wir haben den Tests nach Hause geschickt, dass sie sich schon mal testen konnten, bevor sie gekommen sind. Dann sind sie am ersten Tag durch so eine Testmaschinerie durch und am zweiten, sodass wir im Grunde genommen zwei Tage so eine Corona-freie Blase waren, so komplett durchgetestet. Und das hat den Leuten angemerkt. Die waren völlig locker und befreit, dann die Musik dabei, das war eine tolle Stimmung im Saal, die wichtig war auch, als wenn du jetzt nur so ein Studio-Feeling hast. Ne? Das sollte also schon auch ein Messe-Feeling sein. Das war also der erste Abend und der eigentliche Messetag ging dann um 12 los. Und da haben wir das Ganze immer in anderthalb Stunden Blocks aufgeteilt. In der ersten Dreiviertelstunde wurden die beiden Kontrahenten an ihrem Stand, das war ja dann ein echter Stand, den wir aufgebaut hatten mit Flaschen und alles, interviewt, sodass also es immer ein 1-zu-1-Interview kam. Einer von uns dreien hat halt dann jeweils den Kontrahenten vorgestellt mit seinen Abfüllungen, mit seinen News, irgendwas. Es gab so 20 Minuten Interview. Und dann habe ich meinen beiden Jazzmusikern hier aus Kempten die Aufgabe gestellt, jedes Land musikalisch vorzustellen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das gar nicht so einfach war. Taiwan, Japan, Israel, also als Jazzmusiker. Und das haben die mega geil gemacht, die Jungs. Die haben also dann jeweils vor dem Interview oder nach dem Interview, weiß ich gar nicht, jedenfalls passend zu dem Interview, zu dem einen Länderkandidaten auch ein Musikstück aus dem Land intoniert vorgestellt, live. Sodass wir also in der ersten Dreiviertelstunde eben die beiden Interviews gab, Musik aus den Ländern und dann ging es also rüber in den Debattle-Raum. Das war auch eben physisch ein anderer Raum, sodass dann die andere Dreiviertelstunde das Debattle lief. Es war also immer ganz klar getaktet, 15 Minuten für immer A gegen D und B gegen C und so weiter, ne? Mal zwei Whiskys in 15 Minuten. Weil wir natürlich 10 Stunden live waren am Stück, war das auch ziemlich exakt getaktet. Und wir haben das so in diesen Blöcken gemacht, weil wir auch dadurch die Möglichkeit hatten, dass jeweils die Hälfte der Mannschaft eine Dreiviertelstunde Pause hatte. Also in dem Saal war Dreiviertelstunde Action mit Musik und Interview. Dann ging es in den Debattle-Raum. Da konnten die in dem Saal mal aufs Klo und was zu essen holen und sowas. Und dann wurde in dem Saal quasi gebettelt und oder in dem Debattle-Raum dann das verkostet. Und während dieser Debattles wurde halt die Videokonferenz auch geschaltet. Das heißt, aber die lief eigentlich durch. Also man konnte sie die ganze Zeit rein und wieder rauspacken in den Konferenzraum. Sodass die Leute dann in der Videokonferenz auch die Teilnehmer gesehen haben und selber aber auch mit teilnehmen konnten. Und da kamen eben dann die ganzen Blogger ins Spiel, die wir angesprochen hatten vorher, wo wir gesagt haben, wir brauchen einen Paten für jedes Debattle.
Ja.
Im besten Fall auch einen, der mit den Ländern irgendwie was verbunden ist irgendwie. Und dann haben die im Grunde auch vorher den Saal schon aufgemacht, wenn also einer vorher schon in der Videokonferenz war. Ihr kennt das ja auch, man trifft sich 10 Minuten vorher, hat der einen noch ein Problem mit dem Mikro und hier und dann stellst du noch eine Frage. So, und dann geht's irgendwann los. Das heißt also, eine Viertelstunde waren die schon da und haben schon Warming-up gemacht sozusagen. Dann kamen die beiden Aussteller in den Raum und haben das Ganze vorgestellt und dann konnten die Leute Fragen stellen. Nachher konnten sie also auch beteiligen, haben abgestimmt, wer gewonnen hat. Dann war das wie so eine Online-Veranstaltung. Und nach der Dreiviertelstunde ging es wieder zurück in den Saal, wo dann der nächste Block kam. Und dann hatten wir eben diese 5 einzelnen Länder, die Battles, sodass wir also 5 Blocks anderthalb Stunden am Stück hatten. Und den Abschluss hat dann nochmal eine Talkrunde gemacht, wo wir deutschen Whisky vorgestellt haben. Also Gastgeberland dann noch. Okay. Da kam dann jemand von Sliers, da kam der Kai Hoffmann, saß damit in der Runde. Da haben wir auch verschiedenste Sachen vorgestellt. Der Sebastian Büssing war da. Da wurde viel deutscher Whisky auch vorgestellt. Auch Sachen, die ich noch nicht im Glas hatte und auch noch gar nicht so kannte, schon mal gehört hatte, so ein Raven oder so Sachen, ne, die ich jetzt auch alle nochmal probieren muss, so im Nachgang. Und bei Sliers fand ich ganz toll, die haben uns angeschrieben, weil sie auch irgendwann gehört haben, ihr macht da eine Messe, haben wir gar nicht mitgekriegt, können wir noch dabei sein? Und da haben wir gesagt, ihr seid sicherlich irgendwie im Vorfeld mal angeschrieben worden. Ne? Da meinen sie, ja, bei uns haben die gewechselt, die Mitarbeiter, und können wir nicht irgendwie doch dazukommen? Und dann haben wir gesagt, okay, dann kommt ihr zu einer Abschlussrunde. Und dann sind die wirklich nur wegen der Talkrunde, ne, ist der Kilian Jonschall von den Destillateuren, ist dann gekommen, hat die Mountain Edition mitgebracht von Sliers und noch einen Werbespot und hat da mit uns nochmal anderthalb Stunden einen Talk gemacht. Und fand ich super. Die haben sich echt, also ich meine, von Bayern runterkommen, dann für 2 Stunden Talkrunde, um da irgendwo mit bei zu sein und das zu machen, fand ich mega. Und die sind sowieso ein super nettes Team da unten bei Sliers.
Auch mega entspannt, auch, das stimmt, ja.
Und insofern war das quasi der Abschluss dann an dem Tag, diese Talkrunde. Und dann fiel auch irgendwann um eigentlich 22 Uhr oder sowas die Live-Klappe dann irgendwie.
Ja.
Und in den Videokonferenzen ging es dann halt noch ein bisschen länger, rum, da waren wir aber durch. Ne? Ich habe dann nachher nicht mehr, mich nicht mehr zugeschaltet, dann irgendwie, nachdem ich 10 Stunden live war. Da war dann auch gut aber den Tag. Ne?
Aber insgesamt, das Konzept spielt dir natürlich als aus der IT, aus dem Marketing kommender total in die Hände. Und ich glaube auch, dass dann dadurch diese Realisation natürlich auch so gut funktioniert hat, ein bisschen, denke ich. Ne? Wenn ich mir vorstelle, Leipziger Whisky-Messe zum Beispiel, da wäre das, glaube ich, schwieriger, weil da eben nicht Leute dahinter stehen, die aus der IT kommen. Das muss man schon sagen, dass das dann natürlich der Mix einfach und auch die Personen dahinter einfach dafür verantwortlich sind, dass das so super funktioniert hat. Weil erstens, also wie du es gerade erzählt hast, ne, super durchgetaktet, das Konzept super gut, und ich stelle mir diese technische Umsetzung schwierig vor, weil du natürlich ein geiles Bild liefern willst, einen geilen Ton liefern willst. Internet muss funktionieren. Ich habe letztens mit einem Freund geredet, die statten hier auch verschiedenste Unternehmen, die Städte, Kirchen und so weiter mit Mikros und Kameras aus, damit die eben so Online-Gottesdienste zum Beispiel machen können. Und so Worst-Case-Szenarien sind da irgendwie zuletzt irgendwie passiert, wo dann halt wirklich Ostersonntag Gottesdienst stattfinden sollte. Die Leute sollten sich online reinhauen und es hat halt nichts funktioniert, ne? Und habt ihr irgendwelche Probleme technisch gehabt oder hat das alles, Klopf auf Holz, super funktioniert?
Es hat letztendlich sehr gut funktioniert, wobei wir natürlich auch ein paar Schwierigkeiten hatten. Ich muss schon sagen, dass ich da auch im Vorfeld, so die letzte Woche auch vorher, schon auch nervlich ziemlich angespannt war, muss ich sagen. Weil das hatte ich die größte Sorge, so wie du gerade sagst, ne? So, wir gehen live und die Telekom hat aber jetzt gerade die Leitung weggebaggert irgendwo. Und was machst du da? Und ich habe halt. Vielleicht ist es auch ein bisschen dann ein bisschen zu viel gewesen, aber ich habe mich halt dreifach, vierfach abgesichert. Wir hatten insgesamt 4 verschiedene Internetleitungen gelegt, und zwar Festnetz und LTE-Boxen und alles. Also überall noch ein Fallback, falls das einer da irgendwie ausfallen sollte, weil das natürlich dann gar nicht ging mehr. Und insofern, da gab es eigentlich soweit dann auch keine Probleme. Es ist alles super gelaufen. Es gab natürlich zwischendurch die eine oder andere Kleinigkeit. Eine Sache hat meinen Puls am Anfang direkt auf 200 Sachen gebracht, weil ihr euch vorstellen müsst, dass eines der schwierigsten Probleme, die es zu lösen gab, hatte auch ein bisschen was natürlich mit so den gebotenen Abstandsregelungen zu tun und sowas. Mhm. Weil normalerweise, wenn du so eine Veranstaltung hast, dann verkabelst du die Leute, dann kriegen die alle ihr Mikro, ihr Headset und sowas und dann kannst du jeden einzelnen soundmäßig auch gut auspegeln, so wie das in irgendeiner Runde ist. Wir hatten aber jetzt nicht für so viele verschiedene Leute, die jetzt da kamen, wir hatten ja dann 12, 13, 14 Leute, die dann da waren, so viele Sachen hatten wir einfach nicht da, weil das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum es bisher noch keiner gemacht hat. Wenn du das Ganze professionell von einer Firma machen lässt, dann verdienst du nichts, dann zahlst du richtig drauf bei der Geschichte, weil das ist ein teurer Spaß. Ne?
Genau.
Und da musst du schon Mega-Event machen, dass sich das dann finanziell lohnt. Das heißt, da war viel Handarbeit von uns auch angesagt. Und natürlich kannst du das nur machen, wenn einer ein bisschen IT-Plan auch hat.
Ja.
Wobei IT-Plan heißt, ich habe natürlich eine Menge gelernt in der Zeit. Ich war jetzt nicht unbedingt der Tontechniker und Soundingenieur, und das hört man natürlich auch bei den einzelnen Geschichten, weil wir dann schon auch mit Saalmikrofonen arbeiten mussten. Wir wollten halt nicht an die Menschen dran, ne? Also in den jetzigen, wir wollten nicht dann da Mikros von einem nach zum anderen drüber geben. All das ist ja dann irgendwie No-Go gewesen in der Zeit. Ja. Also mussten die Dinger da irgendwo im Raum stehen. Und dann hast du schon natürlich das ein oder andere Problem, dass der eine geht nah ran, der nächste geht weiter weg und so. Also insofern, wenn ich mir die Videos nachher angucke, dann habe ich an vielen Ecken noch, zucke ich noch zusammen und denke, das hätte auch besser hingekonnt. Ne?
Ey, das war das erste Mal.
Ja, es war das erste Mal und das ist Klagen auf hohem Niveau. Und unter, ich sag mal, verschärften Bedingungen, jetzt auch Corona-mäßig, und eine Menge Erfahrung, und im Endeffekt unterm Strich ist es super gelaufen und wir waren super happy damit. Ne?
Das hört sich ja live auch weg. Also die Sachen, die dir auffallen in der Nachbetrachtung mit einem extrem kritischen Blick auf Ton, auf Bild, auf sonst irgendwas, das ist ja wie ein laufender Film für jemanden, der sich da reinskippt. Und der nimmt das ja alles so gar nicht so wahr. Der guckt ja auch nicht mit so Argus-Augen auf, wie ist denn jetzt der Ton von dem oder wird der mal lauter oder leiser oder so. Ne? Alles gut, dass man kritisch ist und versucht auch sowas zu optimieren, keine Frage. Aber ich glaube, dass das die meisten Leute so gar nicht mitbekommen. Also wenn jetzt nicht einer permanent total leise und einer permanent total laut ist, sondern dass irgendwie sich so ein bisschen mal durch Situationen und durch Bewegungen gibt, ist das, glaube ich, auch verschmerzbar.
Das ja, da gab es auch nicht so viel negatives Feedback. Also der eine oder andere hat gesagt, so ja, da hätte er ein bisschen noch besser machen können. Aber im Grunde genommen, nee, durch die Bank weg war das Feedback wirklich sehr, sehr gut. Und das ist dann eher auch, genau wie du sagst, also man selber sitzt dann mit Kopfhörer und hört sich das dann nachher nochmal an und denkt, ja, oh, nee, da ist mal ein Brummen und Rauschen.
Macht ja
und
sonst niemand wahrscheinlich.
Das machen die nicht. Die haben ihren Laptop da, Lautsprecher an, der knackt sowieso, ne? Und dann ist es mal lauter und mal leiser. Also insofern, nee, das war schon alles gut. Wir hatten am Anfang noch so ein, das, also, ach so, was ich sagen wollte, das mit das Schwierigste war, da ja nicht alle vor Ort sein konnten, mussten wir halt in den Talkrunden auch Leute von extern zuschalten. Und das Schwierigste war eben, das soundtechnisch so hinzukriegen, dass in dieser Runde, in diesem Saal, alle auch hören, wer extern zugeschaltet ist, ich aber keine Rückkopplung kriege und trotzdem noch ein vernünftiger Sound da ist und diese und das alles noch live in die Konferenz und in den Stream übertragen, das war schon eine Herausforderung, wo ich echt ein paar Mal geschwitzt habe und geguckt habe. Und da hatten wir dann auch vor einer Talkrunde, dann war plötzlich der Ton weg so und dann kriegst du da Panik, ne? Warum ist denn der Ton da? Habe ich aber noch irgendwie einen anderen Stecker noch gefunden und dann war der Ton wieder da und dann ging es also weiter. Das war mal noch so ein kurze Schrecksekunde da in dem Bereich, weil bei so einer Talkrunde, das hätte jetzt echt enorm gestört, wenn die Leute sich nicht gehört hätten gegenseitig, da wäre die ganze Talkrunde sozusagen geplatzt.
Ja.
Das hat meinen Puls nochmal nach oben gepusht. Aber dann, als das gelöst war, ging es danach eigentlich sehr, sehr gut. Also, und wir haben ja jetzt auch unheimlich viel in die ganze Saaltechnik investiert, schon mit der Maßgabe, wenn das nicht total in die Hose geht, dann machen wir es im nächsten Jahr wieder. Und an dem Abend noch war klar, das machen wir nächstes Jahr wieder. Und insofern, da haben wir schon mehr Erfahrung, vieles an Technik schon da, aber auch Leute da in Präsenz, also wird beim nächsten Mal auch nochmal wieder spannend, weil dann der Saal ja auch voll ist. Also da werden wir auch wieder das Konzept natürlich noch ein bisschen anpassen. Wir werden natürlich die Battles wieder machen, wir werden natürlich diesen Gedanken auch aufgreifen wieder, unterschiedlichen Länder in den Fokus packen und gucken, wie wir das dann nach Corona-Zeiten auch wieder mal mit vernünftigen, ich sag mal, Mikros, Headsets und sowas wirklich hybrid über die Bühne kriegen. Da bin ich schon dabei, so ein bisschen vorzudenken auch.
Ja. Was ich mir gut vorstellen kann dann auch, ich muss gerade an ein Festival denken, das bei mir in der Heimat stattfindet, und zwar in der kleinen Stadt Rudolstadt. Und da gibt es, das ist, ich glaube, Europas größtes Folkfestival. Und die machen was Cooles. Die haben immer in jedem Jahr ein Instrument, was quasi besonders unterstützt wird und unter anderem auch ein Land, was im Fokus steht. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man wirklich, wenn er das mit den Battles macht, aber auch wie so ein Schirmherrland. Im letzten Jahr war vielleicht in Anführungsstrichen Deutschland der Gastgeber, aber dann, ihr habt ja am Ende diese Talkrunde gehabt mit Slurs in dem Fall, dass man das dann da irgendwie vielleicht unter dem Motto macht. Also das sind, glaube ich, doch viele, viele Möglichkeiten, die ihr da habt. Es war jetzt, wie gesagt, das 1. Mai, ihr habt das ja richtig, richtig cool gemeistert. Ich bin total gespannt, was da noch kommen wird. Also es ist wirklich einfach, aber eigentlich total logisch, das so zu tun, weil es in vielen anderen Bereichen eben auch passiert, natürlich dieser Schritt online das zu tun. Ne? Also man war jetzt gezwungen und ich glaube aber, dass das bleiben wird irgendwo.
Ja, genau, das sehe ich auch. Viele Dinge mussten die Leute machen, einige haben dann nichts gemacht, andere haben eben was anderes gemacht und es hat ins Netz verlagert. Und wenn wir wieder in die Präsenz gehen dürfen, ist das eine zusätzliche Erweiterung, die man mit anbieten kann und sollte, und um seine Zielgruppe zu vergrößern, um die Community zu vergrößern, um die Leute auch von weiter weg einbinden. Ich würde auch nicht nach Hamburg fahren für ein Tasting oder eine Messe, und wenn, dann höchstens, weil ich ein Hamburg-Wochenende vielleicht mal planen oder sowas, ne? Aber wenn ich weiß, boah, da ist was, ne, online, ich kann ein paar Sachen da Ja. Und das wird jetzt eine große Herausforderung für die nächsten Schritte sein bei uns. Wir haben ja auch weiterhin unsere regelmäßigen Tastings, die wir dann so mit 20, 30 Leuten in so einer Runde machen. Da werden wir auch bei den nächsten Sachen, wenn schon wieder Leute erlaubt sein werden, werden wir diese kleineren Runden auch schon hybrid machen. Das heißt, wir werden ein bisschen üben, sage ich jetzt mal, bei uns im Saal dann vielleicht mal 10, 15 Leute reinzulassen und Wege finden, wie wir die anderen sozusagen dazu kriegen, dass es trotzdem eine Gruppe wird. Also das muss man natürlich auch so technisch, ja, da reicht nicht ein kleiner Monitor in der Ecke irgendwo, sondern ist auch fast so ein bisschen, ich übertrieben sage, keine Völkerverständigung, weil es ist ja immer noch alles relativ klein, aber dass ich dann irgendwo in der Runde sitze. Und es ist völlig egal, ob ich vor Ort sitze oder ob ich online bin. Ich kann also dann auch mit dem quatschen, der da gerade in Köln, Hamburg, Bremen sitzt. Und wenn wir es schaffen, dass die sich trotzdem in einer Runde als Gemeinschaft fühlen, dann haben wir es richtig gemacht. Und dann kann man diese Art der Veranstaltung irgendwie ausbauen und neu entwickeln.
Ist aber auf jeden Fall eine ganz hohe Kunst, ne? Also ich glaube, muss schon sozusagen da der absolut finale Ausbau sein, weil ich glaube, da beißen sich ja ganz viele dran die Zähne aus. Also ob das Unternehmen sind, die sagen, wir haben ein Meeting vor Ort und schalten dann noch drei Leute dazu, etc. Und da ist eben nicht nur Ton das Thema, sondern auch Feeling, ne? Also das ist schon spannend. Wollen wir vielleicht mal hier zu unserem zweiten Kandidaten, der Nummer B, kommen? Ja, gerne.
Ich habe schon ein Glas. Ich
so ein trockener Podcast hier heute Abend. Hier. Genau. Müssen wir mal einschreiten.
Das geht auch nicht.
Ja, wir bleiben hier sogar in Texas. Und der Unterschied jetzt bei dem Kollegen ist, dass hier ein viel, viel höherer Weizenanteil ist. Ne? Wir haben gerade schon gesagt, dass der Maker's Mark ja irgendwie Wheated Bourbon irgendwie genannt wird, weil er zwar immer noch 51% Mais hat, aber dann einen hohen Maisanteil. Und hier, ich weiß gar nicht, ob die Mashbill auch auf der Homepage steht, hier haben wir noch einen viel höheren Weizenanteil. Das sind dann irgendwie durch 10% gemälzte Gerste, damit die Fermentation starten kann, irgendwie, damit sie jetzt nicht Enzyme nehmen müssen oder was. Aber ansonsten dann eine volle Ladung Weizen, die ja relativ mild sein soll, ne, so in dem Bereich. Aber auch Texas, auch Sonne. Ich habe mir sagen lassen, nicht ganz so heiß wie die Gegend, wo die Brothers da herkommen, Garrison, aber immer noch heiß genug. Die kämpfen, glaube ich, mit nur 17% Angels Share im Jahr.
Die Ärmsten.
Aber frisst trotzdem einiges.
Ja. Aber ich muss sagen, auch wieder eine tolle Nase, auch wieder Schokonoten. Hier nicht so minzig wie das, was ich bei den Garrison Brothers hatte. Aber auch wieder richtig, richtig schön. Wie gesagt, ich schnüffel hier schon 10 Minuten dran und stelle ihn nicht weg. Das ist echt cool.
Ein bisschen getreidiger finde ich ihn eigentlich als diesen Garrison
Brothers. Ja, ja.
Ich würde vielleicht nochmal zwei Sachen zu den Eckdaten sagen. Lone Elm heißt der Kollege von der Five Points Distillery oder Five Points Distilling. Ist ein Small Batch Texas Straight Wheat Whiskey, 45%. Und wie du gerade schon sagtest, Martin, die Mashbill sind 90% Red Winter Wheat, also das, was wir als Organic-Variante auch schon im Garrison Brothers drin hatten, das war auch Red Winter Wheat, aber eben halt 90% hier und 10% Malted Barley. Und auf der Homepage von der Five Points Distilling Company oder Distillery, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die geschrieben wurden, aber steht, dass das deren Thema ist, einen Straight Wheat Whisky zu machen, also Weizen ist deren Thema. Und die sagen, eigentlich wächst in Texas Weizen und nicht Mais und deswegen machen wir den Whisky auch so. Also Texas ist wohl, ich wusste das jetzt auch nicht, aber ist wohl eher ein Weizen als ein Maisland, eben wegen den Temperaturen dort. Deswegen sagen die aus dem Hintergrund, dass wir halt Texaner sind und wir hier auch Weizen anbauen, wie verrückt, machen wir halt einen Weizen-Whisky. So ungefähr, da habe ich das auf der Homepage vorhin gelesen, genau.
Ja. Aber finde ich auch schon wieder geil, natürlich zu sagen, ne, wir nehmen das, was bei uns gut wächst und was bei uns vor allen Dingen wächst und nehmen das, um unsere Spirituose zu brennen. Ist ja, wie gesagt, wie traditionell eigentlich alle, die irgendeine Spirituose brennen, dass sie das nehmen, was wächst, Alpenvorland, halt Äpfel und Birnen und andere Früchte. Schottland halt Gerste, weil da nichts anderes wächst. Und weiß nicht, Russland Kartoffeln oder so.
Ja, die Finnen vor allem den Roggen, ne? Weil sie ja auch
Roggen,
gesagt haben, ne? Der Roggen ist ja widerstandsfähiger, der wächst
genau.
Weiter im Norden. Ne? Und,
genau. Von daher, cooler Ansatz auf jeden Fall. Und ich weiß auch, wie gesagt, ich habe viel, viel zu wenig Ahnung von amerikanischem Whisky, aber ich kann mir vorstellen, die Siedler, die aus aller Herren Länder in die USA gekommen sind, die haben halt auch genau das mitgebracht, was bei denen gewachsen ist. Und dann geschaut, was wächst hier gut. Und natürlich ist Mais eine uramerikanische Pflanze, aber was dann kultiviert wurde aktiv über die Jahre hinweg und was erfolgreich war, war dann vielleicht dann in Texas irgendwie Weizen. Und dann passt das natürlich auch.
Ich glaube, da müssten wir den Thomas Dominik nochmal ranholen, weil der hat ja in seinem Bourbon-Buch auch 1, 2, 3 Kapitel über die Historie zum amerikanischen Whisky, wie das so gekommen ist. Die Bourbonen, die da irgendwie mit namensgebend verantwortlich sind. Ich meine mich aber zu erinnern aus dem Buch, dass es größtenteils immer irgendwie Bauern, Landwirte, Farmer waren, die einen Teil ihrer Ernte halt destilliert haben und das gar nicht so sehr mit den hart verdrahteten Vorgaben, wie muss jetzt ein Straight Bourbon heute sein oder sowas, oder was muss ein Bourbon sein, sondern die haben halt das, was die da waren, einfach zu Alkohol verarbeitet, ja, in gewissen Teilen. Und da hat sich dann nachher irgendwas raus entwickelt. Ja, auch diese ganzen Sachen, wie hoch darfst du destillieren und so, diese, das sind sozusagen der Versuch, Qualitätsstandard für so eine Branche irgendwann, die größer wurde, dann zu erschaffen. Und dadurch haben sich dann halt diese Label dann gebildet. Oder diese Qualitäten, sagt man, glaube ich, richtigerweise.
Mhm. Aber da spannend. Da wäre man ja dann auch konsequenterweise an der Stelle, wo die Leute das nehmen, was sie können, was in der Gegend ist. Ne? Und da sind wir dann auch, was ich zum Beispiel auch ganz spannend fand, hier beim Stork, ja, auch deutscher Rye-Whisky, Stork Club Rye, finde ich mega Whisky. Ne? Die Jungs Absolut. Machen da ganz tolle Arbeit. Und dieser Foolproof Rye, der ist, habe ich immer eine Flasche da, der ist also wirklich einer meiner Lieblings-Whiskys. Und die haben ja auch gesagt, wir haben hier Roggen ohne Ende. Ne? Also machen wir natürlich Roggen-Whisky. Und das ist ja auch irgendwie absolut Zeitgeist. Also warum soll ich denn mir auf dem Weltmarkt irgendein Getreide kaufen und heranschippern lassen, ne? Um dann hier irgendwas zu machen, wo ich doch was Ähnliches und auch Gutes irgendwo direkt in der Gegend habe. Das ist, wir hatten ja schon mal so ein Terroir-Tasting, wo das so ein bisschen Thema war. Ne? Terroir beim Whisky. Natürlich kann man das so übertreiben, wie es dann auch bei Waterford ist, dann jede Ehre einzeln beschriften oder sowas. aber trotzdem ist es ja schon so, wenn ich bei den Grundzutaten, die ich habe, wenn ich da regional bin, dann habe ich einen Charakter. Und ich glaube, so ein Stork-Ride zeigt, dass das ein toller Charakter sein kann.
Ne? Ja, definitiv. Absolut. Die machen ja sowieso, also wie, aber ich meine, die haben ja auch Single Malt produziert und haben halt gemerkt, okay, wir können halt auch Rye besser und sind dann wirklich da zurückgegangen. Ne? Also super Entscheidung, finde ich. Und da muss man natürlich auch erstmal die Eier haben, das zu sagen. Ne? Okay, natürlich ist Single Malt gerade das Bekanntere gefühlt und das, was vielleicht besser geht. Aber wenn man merkt, okay, Rye funktioniert halt besser, wir können das sehr gut und konzentrieren uns jetzt darauf. Ich finde das richtig, richtig gut, auch eben von den Jungs dort in Schleppzig, dass sie das so gemacht haben. Also Respekt dafür.
Ja. Und ich habe jetzt hier auch schon mal probiert. Ich hab ja dieses die Battle auch auf der Messe Schiedsrichter gemacht, sagen wir mal so. Ne? Und habe da deswegen die beiden Kollegen auch abwechselnd probiert. Hatte aber auch tatsächlich dann das Problem, dass bei zwei so Granatenländern kurz getaktet im Viertelstundentakt, zwei davon, dann irgendwann, weiß ich nicht mehr, habe ich jetzt noch das in der Nase oder auf dem Gaumen, was ich gerade schon hatte, oder ist das jetzt irgendwie noch schon was Neues? Das wurde dann nachher mal ein bisschen schwieriger. Und mit ein bisschen Ruhe, ein bisschen Zeit, merke ich, dass das wirklich auch, dass jeder seine eigene Zeit auch verdient hier von diesen Kollegen.
Definitiv.
Ich finde den jetzt ein bisschen weicher, aber trotzdem noch sehr würzig, kräftig.
Er ist irgendwie getreidiger, nicht auf der würzigen Seite, da war der andere intensiver, ne? Also, aber er hat immer noch viel Kraft und Der Alkohol sticht einen Tick mehr auf den ersten Schluck, finde ich. Aber auch eine wunderbare Nase. Mhm. Auch sehr angenehm. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass aus einem reinen Weizen, also fast einem reinen Weizendestillat, dass man da so viel rauskriegt. Ne? Also wirklich überrascht mich, finde ich sehr gut. Und
leicht blumig ist er auch, finde ich, in der Nase.
Mhm. Er hat auch so viele dieser klassischen Noten, wie irgendwie Vanille und so Süße und sowas. Aber er ist jetzt nicht irgendwie nur zuckrig. Das, Martin, wie du vorhin sagtest, der hat auch eine schöne Würze. Der ist auch ausgeglichen. Hat irgendwie einen anderen Antritt so, ne? Aber ich finde den halt auch sehr nett. Schön.
Ja. Ich dachte am Anfang wirklich, oh, die sind sich aber ähnlich. Und je länger du wirklich die beiden so vergleichst, ne, die wären dann so krass unterschiedlich. Ist ja auch dem geschuldet, dass ich natürlich null Ahnung von Bourbon habe. Wie gesagt, normalerweise benutze ich Bourbon, wenn ich mir irgendwie Cocktails mache und probiere dann auch irgendwie ab und zu mal so, was ich dann natürlich da habe. Ich kaufe jetzt auch nicht irgendwie das unterste Regal irgendwie. Ich freue mich inzwischen immer, wenn es mal wieder gute Bourbons gibt und auch mir gezeigt wird, dass ich da natürlich total irgendwie was verpasse. Auf der anderen Seite sage ich immer, okay, wenn ich das Fass jetzt noch aufmache, so viele, dann müsste ich noch eine Wohnung anmieten. Von daher ist es cool auch natürlich, dass man was probieren kann mit Tasting-Sets, mit Sample-Sets, egal jetzt, wer die irgendwie anbietet. Ich finde immer noch diese Variante super, super gut. Und dann mit dem Mehrwert natürlich einer Messe und auch Tastings dazu, finde ich eine richtig, richtig gute Kombination.
Dann finde ich auch. Und ich finde vor allem immer gut, dass man Geschichten auch hat. Jetzt Geschichte meine ich jetzt gar nicht so sehr Marketing-Blabla, was natürlich gerne auch oft gemacht wird. Das hat ja der Thomas Dominik in seinem Buch auch bei einigen so ein bisschen gerade gerückt, sage ich jetzt mal. Und deswegen hat er sich nicht nur Freunde auf der anderen Seite des Atlantiks gemacht.
Ja, ja.
Ich glaube, mich das, glaube ich, habe ich...
Mich das hatten wir gar keinen Bock mehr.
Aber jenseits von diesem Marketing-Blabla gibt es eben doch einige echte schöne Geschichten von Leuten. Also und wenn die Geschichte auch nur ist, dass jemand sagt, ich gehe jetzt hier in die Wüste und mache in der Wüste einen Whisky und wenn mir der erste um die Ohren fliegt, dann mache ich aber weiter, dann mache ich den zweiten und irgendwie und wenn ich dann so ein Ding im Glas habe und kriege dann so eine geballte Aromenpower, so, dann habe ich da ein bisschen Background und Feedback und dann finde ich das toll. Also das finde ich auch in Schottland toll, wenn ich irgendwo eine Geschichte habe oder wenn ich irgendwo gewesen bin und da auch Informationen von den Leuten selber bekommen habe, die Leute bei der Arbeit gesehen habe. Ich finde, es ist ein ganz anderer Prozess, der gehört dazu. Und deswegen hat man eben bei verschiedenen Messen, Verkostungen, bei Live-Schaltungen mit den Ambassadoren oder auch mit einem Destillier, hat man immer auch schönen Background. Den finde ich mindestens genauso wichtig dabei.
Ich denke, bei einem guten Whisky-Tasting sind die Whiskys egal. Es kommt dann immer auf den Abend drauf an und es kommt genau auf die Geschichten drauf an, die man dann da hört, die man erzählt bekommt, die man vielleicht selber dann auch weitertragen kann. Natürlich sollte es Whisky sein, natürlich sollte es jetzt nicht irgendwie nach verbrannten Autoreifen schmecken und sonst nichts, was natürlich auch mal nett sein kann.
Wollte ich gerade sagen, das sagst du jetzt, lieber Tim.
Das kann natürlich auch mal nett sein, ja. Es ist im Endeffekt eigentlich egal, weil für so einen Abend oder ein Tasting allgemein, sei es jetzt online oder im echten Leben, geht es eben um Geschichten, die man erzählt zu den Flaschen, zu einer Brennerei, zu einer Whisky-Art von mir aus, zu die eigene Geschichte und so weiter. Das ist ja genau das, was die Leute irgendwie hören wollen und das ist ja auch das, was Spaß macht. Ich gehe ja nicht von einem Whisky-Tasting nach Hause und sage dann, okay, ja, die 6 Whiskys habe ich jetzt getrunken und dann erzähle ich das meinen Freunden. Nee, ich gehe ja hin und trage dann die Geschichten weiter, die ich vielleicht dort gehört habe und das ist ja das Schöne.
Aber es muss nicht, finde ich, jeder Whisky sich auf Jim, Joe oder John Beam zurückführen lassen am Ende des Tages, ne? Weil das finde ich dann auch übertrieben. Wenn dann alle irgendwie ihre Geschichte versuchen, bis 1700 irgendwas zurückzuverfolgen.
Null, darum geht es
nicht. Und das damit gar nichts mehr zu tun hat. Ne? Also ich meine mich zu erinnern, bei diesem Lone Elm hatte ich noch gelesen, dass das irgendwie so ein paar Dudes sind, die in, auf diesem Kentucky Trail waren und da Whisky probiert haben und gesagt haben, warum können wir das nicht auch in Texas? Und dann da angefangen haben, einfach zu destillieren und anzufangen und da was zu machen. Also sprich quasi so dieser Craft-Gedanke, den es ja in Amerika auch total viel gibt, mit ich weiß gar nicht wie viel Hunderten von Destillerien, wo einfach junge, experimentierfreudige Menschen sich zusammentun und dann ein tolles Produkt kreieren. Und die dann hier, wie gesagt, über dieses Weizenthema so einen eigenen Style dann noch reinbringen. Und also ich finde den super. Ich habe jetzt auch im zweiten Schluck, ist er immer noch irgendwie, am Anfang habe ich das für einen Alkoholstich, aber es ist irgendwie eine Pfeffrigkeit, eine Zimtschärfe, die ich irgendwie auf der Zunge habe beim zweiten Mal probieren. Und Getreide kommt noch mehr durch. Also der entwickelt sich auch beim zweiten Schluck, finde ich, auf der Zunge nochmal schön. Und ja, auch da freue ich mich total. Ich glaube, der kann gegenüber dem Garrison Brothers nicht so ganz mithalten, weil der halt einfach zu wuchtig ist. Aber ist trotzdem ein sehr schöner Whisky. Und auch da freue ich mich total, dass wir so ein seltenes Stück hier mal in so einem Set drin haben. Weil auch das ist ja der Punkt, den du sagtest, die packen da halt auch mal Sachen rein, die du nicht in jeder Metro oder in jedem Standard-Spirituosenladen irgendwie bekommst, sondern die halt irgendwo so selten sind, dass die meisten die gar nicht kennen.
Ja, und das finde ich eben, David hier ist ein schönes Beispiel, wo man auch einen Wheat Whisky dann hat, der eben auch eine Fülle hat, eine Würzigkeit hat. Ich habe ein paar Wheat Whiskys auch aus verschiedenen Ländern schon auch im Glas gehabt. Die haben mir eher im Schnitt nicht so gut gefallen, muss ich sagen, weil die oft sehr süß und eher flach waren. Und das ist bei dem hier überhaupt nicht der Fall. Also ich würde wahrscheinlich von alleine gar nicht so sehr auf so eine Mashbill tippen. Ne? Manchmal hast du das ja, da hast du dann irgendwie unheimlich einen hohen Roggenanteil merkst, weil du irgend so eine bittere Würzigkeit noch hast oder so. Bei dem hätte ich nicht auf 90% Wheat getippt, wenn ich jetzt ehrlich bin.
Bei Wheat Whisky denke ich eigentlich immer nur ans nördliche Nordrhein-Westfalen und ans westliche Niedersachsen und an Lagerkorn. Also eine ganz schlimme Spirituose irgendwie, die so hellgelb in so alten, ausgelutschten Fässern irgendwie 10 Jahre lag und die man eigentlich nur bei Minusgraden irgendwie durch den Hals kriegt. So, das denke ich, wenn ich so fast gelagertes Weizendestillat ist. Ist auch, glaube ich, mein erster Wheat Whisky, also wo der Weizen das bestimmende Element drin ist. Und hier ist ja fast das einzige Element sogar, nicht nur das bestimmende, sondern hier wurde ja ganz bewusst auf Roggen und auf Mais verzichtet. Und das finde ich halt schon sehr spannend, dass man sowas ausprobiert.
Diese 10% gemälzte Gerste ist auch ne, noch zum Starten des Gärvorgangs eigentlich dazu gepackt, damit, ich glaube, die haben eben auch Gedanken, hatten wir ja gerade beim Garrison auch, wo du die ganzen Sachen vorgelesen hast, das ist jetzt nicht gerade Bio-Whisky, aber trotzdem Wert darauf gelegt wird, dass eben dann regionale, naturbelassene Geschichten auch benutzt werden. Und dazu gehört es dann auch vielleicht, so einen natürlichen Gärprozess anzuschmeißen mit einer gemälzten Gerste, den man jetzt bei 10% wahrscheinlich geschmacklich nachher bei so einer heftigen Fassreife sicherlich nicht mehr rausschmeckt oder differenzieren könnte, der also wirklich eher natürliche Produktion bedeutet, würde ich jetzt mal so fast sagen.
Nein, ich finde es auch toll, dass die draufschreiben, was für eine Weizensorte das ist und solche Dinge. Das ist so transparent, die mag man ja als Whisky-Genießer, auch wenn ich jetzt Red Winter Wheat nicht wahrscheinlich von einem Blue Winter Wheat unterscheiden könnte oder sowas. Aber es freut mich einfach, dass solche Angaben mit drauf sind, weil es halt schön ist, wenn man dann mal eine andere Flasche in die Hand bekommt und sagt, okay, da finde ich diese Sorte wieder. Oder man baut sich ja so Vergleichsebenen dadurch auf, durch diese Dinge. Und deswegen finde ich das immer ganz toll, wenn da so viele Informationen dazu dabei sind. Ne? Das finde ich super. Und ob das nun Organic ist oder nicht, Organic ist natürlich auch schön. Das ist wiederum ein anderer Fokus, den man hat. Aber ich habe jetzt auch, also selbst mit, also muss man sich nichts vormachen. Ich glaube, dass relativ viel von dem Mais, der im Whisky landet, auch aus der Standardproduktion in den USA kommt. Ja. Und von daher darf man mit den Ansprüchen da nicht so hoch sein. Ich muss wenn du in Schottland einen Whisky trinkst, wird ein Großteil der Gerste wahrscheinlich aus Osteuropa kommen. Also damit darf man sich auch nichts vormachen. Also deswegen sollte man.
Hör jetzt auf, die Romantik zu zerstören, Junge.
Ich wollte nur sagen, deswegen sollte man mit den Ansprüchen so ein bisschen auch von nicht so auf so einem hohen Ross sitzen. Ne? Es ist toll, ja, wenn da welche was machen. Du könntest die Welt damit nicht glücklich machen, weil davon gibt es einfach viel zu wenig, um weltweit die Whisky-Produktion mit Organic Texas White Corn irgendwie glücklich zu machen. Das geht halt einfach nicht. So, deswegen.
Ja, aber schön.
Mhm. Ja, definitiv. Und ich finde es auch gut, dass welche das machen. Und von daher finde ich das toll. Und dass dann auch noch sowas, was eigentlich hier, wie gesagt, ich hatte noch nie vorher von dieser Distillerie oder diesem Whisky gehört, dass sowas dann hier bei uns auf dem virtuellen Tresen landet, ist natürlich auch ein Träumchen.
Das ist auch der Weg. Ich glaube, dass das Bourbon oder grundsätzlich amerikanischer Whisky schon auch auf dem aufsteigenden Ast ist im Moment. Also es ist schon ein Bereich, wo immer mehr Leute auch denken, oh, die machen wirklich auch gutes Zeug. Und da muss natürlich eine Nachfrage auch kommen. Und so langsam gibt es da auch die Kanäle. Ich habe vor einem Jahr eigentlich immer nur über irgendwelche Auktionen in London mir amerikanischen Whisky besorgt. Ne? Weil dann bei Whisky-Auktionier oder sowas dann teilweise günstig Flaschen, ich habe fast das Gefühl gehabt, das ist deren Zweithandelsweg irgendwie. Also die gehen dann irgendwie direkt in die Auktion nach London und von da aus dann irgendwie nach Deutschland. Aber mit dem Brexit ist das auch weniger spaßig geworden. Also da habe ich letztens für eine 120-Euro Flasche nochmal eine 230-Euro Zollrechnung hinterher gekriegt. Das tat dann schon weh. Ne?
Aua.
Ja, das habe ich auch ein bisschen reklamiert und jetzt wird es dann doch, glaube ich, nochmal ein bisschen runtergesetzt. Aber im Grunde, das macht es natürlich auch sehr unattraktiv. Deswegen freue ich mich, dass es dann so den einen oder anderen Vorkämpfer gibt. Und mit dem Mike Werner jetzt in München, das ist wirklich ein Typ halt, der das liebt und macht und da Herzblut reinsteckt und der bringt dann so ein Zeug hier rüber und dann kannst du es kaufen und irgendwann geht so ein Kanal dann auf. Ne? Irgendwann wird es dann interessant und dann kommen mehr Sachen und dann kann man hier auch tolle Sachen vielleicht auf dem primären Markt auch kaufen.
Mhm. Ja, also ich denke auch, dass jetzt inzwischen ein paar Leute erkennen, dass halt Bourbon nicht gleich Bourbon ist, ne? Und dass die auf jeden Fall am aufsteigenden Ast sind, auch mit ihren Qualitäten. Und dass es immer bekannter wird auch einfach. Ich habe das hier nur bei den lokalen Whisky-Messen hier. Wir haben einen Stand, wo es Bourbon gibt, einen einzigen. Ja, der hat auch nur American Whisky in seinen verschiedenen Ausführungen und so. Aber es wird immer noch so relativ, also zumindest unsere Whisky-Trinkern sehr, sehr stiefmütterlich behandelt irgendwie, ne? Aber ich bin gespannt. Geht mir selbst nicht anders. Olli ist da immer so mein Input. Da freue ich mich immer drüber.
Er säuft alles, genau.
Nee, das nicht. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich bei Bourbons überhaupt null bewandert bin, ist das schon ein nicer Input. Und das sollte man auch, denke ich, jetzt nicht nur du, insgesamt irgendwie weiter verfolgen.
Nein, ich muss dazu, das ist auch ganz wichtig, was der Tim gerade sagte, Martin, und es geht da in deine oder in eure Richtung als mit dir und deinem mit Team, mit Leuten, mit denen du das gemeinsam gemacht hast. Das ist natürlich auch ein Wagnis, da so viele verschiedene Länder reinzupacken. Ne? Das kann natürlich auch völlig in die Hose gehen, weil die Leute sagen, wie Whisky-Konferenz und ich will eigentlich nur Schotten. Von daher auch da mutig gewesen und für mich gelungen auch, weil, wie du sagtest, die Bandbreite ist heute so hoch, die Qualitäten sind so hoch. Wir sehen vielleicht immer nur einen viel zu kleinen Ausschnitt von dem, was es da so gibt auf der Welt. Israel Milk and Honey Distillerie habe ich auf der Hanse Spirit, als es die letzte Veranstaltung war, also nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr, das war ja sozusagen kurz vor dem ersten Lockdown, wo dann in Österreich da die Fälle aufgetaucht sind. Irgendwie Ende Januar war das. Und da hatten die so einen kleinen Stand. Ne? Und es war da gefühlt irgendwie unscheinbar. Ne? Da war so eine Europa-Ambassadorin und die hat das aus unetikettierten Flaschen, hat die da so Single-Casks da ausgeschenkt von ihrem Zeug. Ne?
Damit keiner weiß, was es ist und dass sie erstmal probieren.
Ne? Nee, die hatte so einen kleinen Stand da, ne? Und das war halt aber riesengroß. Und da war jetzt nicht so ein mega Andrang. Ne? Also diese die Hanse Spirit ist auch eine riesen Spirituosenmesse generell. Also das ist diese Fisch-Auktionshalle in Hamburg, riesengroß. Und da ist die Konkurrenz halt auch einfach groß. Ja, und hier Whisky aus Israel, ne, das ist jetzt da erstmal nicht so der Sweet Spot, wo so alle auf den ersten hinrennen. Ne? Aber das war total gut. Ne? Also von daher, man muss sich da auch einfach mal trauen, da was Neues auszuprobieren. Und das lohnt sich dann auch.
Ja, das haben wir auch gedacht. Und wir haben natürlich auch da mit Bedacht ein paar Paarungen gemacht. Zum Beispiel, dass wir jetzt Schottland gegen Schweiz gepackt haben. Hatte auch damit zu tun, dass wir dachten, okay, wer geht in so die Battle mit der Schweiz, der jetzt nicht wirklich auch irgendeinen Bezug dazu hat. Und es gibt auch so viele Maltheads, jetzt packen wir mal Schottland dagegen, damit die Leute sagen, ja, nee, Schottland ist für mich, damit die eben auch die Schweiz ein bisschen pushen. Ne? Das hat super funktioniert und es hat mich diebisch gefreut, jetzt gar nicht für oder gegen irgendeinen, aber dass dann in diesem die Battle die Schweizer 3-0 abrasiert hat, war natürlich super, weil der Detlef Sommer auch so ein netter Kerl ist. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist sozusagen der Brand Ambassador oder auch der also arbeitet auch bei Locher, ist das ja ein Schweizer eigentlich auch Bierbrauer und die haben ja ganz uralte Bierfässer genommen, um die dann nochmal aufzuarbeiten und dann für den Centist zu machen. Und da war mir klar, das ist ein Hammerzeug für Leute auch und auch Rauchige dabei und super und das passte wunderbar. Und dann haben natürlich die ganzen Schottenfans dann eben auch die Schweiz gepusht und im Endeffekt hat es sicherlich den einen oder anderen auch ein bisschen überzeugt und auch dazu gebracht. Und auch da ist es so ein bisschen Aufklärungsarbeit in den Paarungen, in dem Blind-Tastings teilweise. Und Blind-Tasting ist immer eine Sache, ich finde Blind-Tasting dann doof, wenn dann so die Leute das Gefühl kriegen, oh, jetzt muss ich den Spacehider erkennen. Wenn ich den nicht erkenne, dann bin ich ja plötzlich kein Whisky-Kenner. So, ne? Da ist ja unheimlich, ich habe das Gefühl, es ist so ein Druck dahinter. Die Leute haben so ein bisschen Angst vor einem Blind-Tasting, weil damit sie sich nicht blamieren, wenn sie das nicht richtig herausfinden. Und das eher so Eitelkeiten, die dann da eine Rolle spielen. Aber an sich finde ich ein Blind-Tasting wunderbar, um einfach mal sich selbst auch völlig frei zu machen von den Vorurteilen, die man natürlich auch selber hat, wenn man in so eine Sache reingeht. Und dann blind ein paar Sachen gerne zu verkosten. Ich würde auch einer Bewertung nur trauen, wenn sie blind gemacht wurde. Und das finde ich einen tollen Aspekt, den man da reinbringen kann. Das haben wir jetzt natürlich in die Battles nicht blind gemacht, aber in dem Moment, wo die Leute, ihr habt ja schon gesagt, die Kärtchen, die wir dabei gehabt haben, in unseren normalen Tastings sind diese Kärtchen auch mit den Informationen zum Whisky bedruckt. Da steht dann drin, welcher A und B und C ist. Und dann haben wir da noch so einen Umschlag zu. Und auf dem Umschlag, der ist verschlossen, da steht drauf, wer ein Blind-Tasting haben will, der soll ihn zulassen und soll ihn also erst nachher aufmachen. Und jetzt bei der Konferenz haben wir es halt so gemacht, dass wir es auch gar nicht erst aufgeschrieben haben, damit dann dort live das vorgestellt wird und die wirklich nur ganz kurz vorher wissen, ah, das ist der und dann auch gar nicht Zeit haben, sich irgendein Bild von zum Beispiel einem Wheat Whisky oder einem anderen Whisky zu machen, sondern direkt in die Verkostung, in die Aromatik gehen. Und das finde ich eine super spannende Geschichte. Und dieser multikulturelle Ländergedanke, den finde ich gerade total spannend. Also ich könnte mich zum Beispiel gar nicht entscheiden, welche Whisky-Art mein Lieblingswhisky ist. Ich liebe rauchige Whiskys. Ich bin auch ein Fan von tollen Octomores. Ich finde Bourbons toll. Ich habe also unheimliche Bandbreite von Sachen, die ich toll finde. Immer mal wieder Phasen, wo ich das eine oder andere mehr oder weniger trinke. Und das macht es für mich auch aus. Ne?
Total. Ich bin ja, erzähle ich jetzt schon seit ein paar Wochen, ich bin gerade gefangen in rauchigen Whiskys mit fetten Sherry-Fässern. Habe ich gerade richtig Bock drauf. Ja, davor waren es irgendwie die schönen Bourbon-Fässer mit Küsteneinflüssen und so. Also das ist ja nicht umsonst so, dass jede Brennerei einen Charakter hat, jedes Land irgendwie vielleicht auch natürlich eine andere Sorte herstellt. Und warum soll man nicht die Vielfalt? Also ich finde, man kann viele Sachen nicht vergleichen einfach und die stehen nebeneinander und sind für sich gut. Also ich würde einen Bourbon oft nicht vergleichen, jetzt, wie du vorhin schon gesagt hast, mit einem sehr filigranen Japaner vielleicht. Da würde der Japaner oft untergehen. Ja, bringt nichts, weil die sind für sich total cool, machen total viel Spaß. Und deswegen ist es, glaube ich, auch eine Herausforderung für euch gewesen, natürlich, denn die Paarung so aufzustellen, dass es irgendwo passt, dass die Gemeinsamkeiten haben, aber auch genügend Angriffsfläche für Unterscheidung. Ist ja auch gar nicht so einfach, ne, dass man da ein gutes Pairing findet. Ich habe gerade mal geschaut, das Pairing, was ihr hattet mit Schottland und Schweiz, da hat dann am Ende ein Ardmore aus dem Sherry-Fass gegen den Sentis Dreifaltigkeit offensichtlich abgelost. Und ich erinnere mich an den Ardmore, der ist eigentlich ganz schön geil, aber ich muss auch sagen, den Sentis, viele Leute sagen immer so, oh ja, nicht so mein Fall. Ich finde ihn ziemlich geil und ich kann verstehen, dass der da gewonnen hat.
Der polarisiert natürlich, glaube ich. Ne?
Ja, total,
so,
ja.
Es gibt ja so ein paar Whiskys, wo du denkst, klar, also den liebst du oder den hast du, ist ja bei rauchigem Whisky grundsätzlich auch schon auch Thema. Ja. Ne? Klar, das ist eine spannende Geschichte. Es war aber auch ein bisschen Glück oder Zufall dabei, weil wir natürlich die Länder zwar gegeneinander gesetzt haben, aber die Whiskys dann ja von den Ländern selber da reingebracht wurden, ohne dass wir da Einfluss drauf genommen haben. Und insofern kann man natürlich, klar, bei so einem Land wie Irland, Japan, Irland zum Beispiel, ist ein ganz spannendes Thema auch gewesen. Ich habe auch überhaupt nur durch die Konferenz selber, die Mareike Spitzer, ich weiß ja, ob ihr die kennt, die hat jetzt hier, ist im Grunde hier in Deutschland eigentlich die mit dem größten Irish Whisky Portfolio und macht da unheimlich tolle Sachen. Hat letztens live ein Blending in der Destillerie in Irland gefilmt und war live dabei, wie also jemand da einen Whisky zusammen geblendet hat. Die hat einige Flaschen selber abgefüllt, indem sie halt auch irische Fässer vermählt hat und fast starken irischen Whisky auf den Markt gebracht hat. Und einen hatten wir da im Die Battle, der hat mich umgehauen. Das war ein wahnsinnig toller Whisky. Also von wegen, die Iren sind halt immer nur so geblendete Leichtgewichte, ne? Die haben auch echt Sachen mit unheimlich Punch und durch so eine Vielfalt kommt das eben dazu und der hat auch das Die Battle entschieden letztendlich, ne, dieses Ferry Cask, was wir da drin hatten, eine unheimliche Erweiterung, ne, der Bandbreite und das finde ich eben so spannend und da werden wir auch in Zukunft sicherlich noch tolle, ja, ich will fast sagen Experimente, zwar, so jetzt hört sich ein bisschen negativ an, aber wenn man da die Craft-Distillerien, wenn die langsam dazu übergehen, sich in ihren Markt zu finden, so wie vielleicht Stork irgendwann herausgefunden hat, wir können Rye am besten und sich darauf fokussieren, um dann auch eine gewisse Menge herzustellen. So werden jetzt einige Amerikaner, die noch unter Craft Distillery laufen, Corsair, ich weiß nicht, ob du die kennst, ne? Die machen tolle Sachen, haben auch Experimente gemacht, die mit Quinoa-Whisky und so einen ganzen Kram. Ne? Also, okay. Und jetzt haben sie sich auf eine Core-Range sozusagen eingeschossen, haben einen Whisky, der Rymageddon heißt. Ne? Also sind auch irgendwie witzig, haben so Blues Brothers Outfits auf den Flaschen und mega geile Jungs irgendwie. Und die haben den Sprung schon geschafft. Den kriegt man jetzt auch hier schon in Deutschland relativ gut bei einigen Leuten. Und ist auch ein toller Whisky. Die haben Single Malt, die haben einen tollen Rye und so. Natürlich müssen die sich verändern im Laufe ihres Wachstums, weil wenn sie den Markt, den Weltmarkt, ne, bedienen wollen, dann müssen sie natürlich auch Masse machen und dürfen dabei nicht die Qualität dann aus den Augen verlieren. Ne? Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung.
Das stimmt, das stimmt. Aber du gerade sagst, dass ihr macht weiter mit den, in Anführungsstrichen, Experimenten. Ich habe vor Corona und ja auch im letzten Jahr so ein paar auch immer Whisky-Tastings gemacht und ich mache das auch so, dass wir bei den Tastings habe ich im Endeffekt die 6 Flaschen da stehen, da sind aber überall Mützen, so Hussen drüber, dass niemand erkennt, was da drin ist. Und die lasse ich auch beim Ausgießen drauf, niemand weiß, was da drin ist. Und da kam dann schon bei einigen Leuten solche Sachen raus wie, boah, amerikanischer Whisky, kannst du abhauen, mag ich überhaupt nicht, ne? Und was war dann so am Ende des Tages der Favorit? Genau der dieser Person war halt irgendwie ein Rye, ein Ami, ne? Das ist dann halt so, man ist ja ganz oft ganz voreingenommen und zu Unrecht.
Du packst ja auch dann einen guten Rye auf den Tisch und nimmst nicht jetzt irgendwie eine 15-Euro Flasche aus dem Supermarkt, und das ist ja vielleicht für diejenigen, die sich mit amerikanischem Whisky auch nicht auseinandersetzen, oft das, was die kennen. Ne, die kennen dann eben Jim Beam, Cola.
Ja, na klar.
Und haben halt eben noch nichts anderes probiert, von daher kann das schon passieren.
Wir haben zum Beispiel auch ein Tasting gemacht, das dann auch komplett online stattgefunden hat, schon vor der Messe zum amerikanischen Whisky auch, wo wir nur Amis ins Line-Up gestellt haben, und da von uns dreien ich auch eher derjenige bin, der viel auch mit Amerikanern zu tun hat, viele im Schrank hat und da auch Spaß dran hat, habe ich das Line-Up da so ein bisschen zusammengestellt. Und ich habe euch ja vorhin gesagt, dass wir da so eine Fanbase so ein bisschen natürlich haben. Da sind Leute, die fast bei jedem Tasting dabei sind. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl am Anfang, die haben jetzt auch das Bourbon oder das amerikanische Tasting gemacht, weil sie ja sowieso bei jedem dabei sind. Aber eigentlich sind es auch eher Leute, die dann im schottischen Single Malt beheimatet sind. Und dann haben wir uns da so durchprobiert, und letztendlich ist es auch häufig ein Rye Whisky, der dann bei den Leuten, die jetzt so aus dem Single Malt Bereich kommen, bleibende Eindrücke hinterlässt. Und wir haben da als letzten so einen Colonel Taylor Rye gehabt. Das ist so eine ganz schlanke gelbe Flasche. Nicht für lau, der kostet auch schon irgendwie 1 Euro, auch nicht so einfach zu kriegen hier. Aber so um die 100 € die Flasche, also noch was man dann sich durchaus auch mal holt, wenn es was Besonderes ist. Und der hat komplett alle begeistert, weil er so eine Brücke schlägt irgendwie. Ein guter Rye schlägt ein bisschen die Brücke vom Single Malt zum Bourbon, habe ich das Gefühl. Habe ich jetzt bei vielen Tastings schon erlebt.
Total. Ja, ich habe mal blind einen ganz einfachen Rye, zwar einen Rittenhouse, Bottled in Bond, habe ich mal blind ins Glas bekommen. Ich dachte auch, das ist irgendwo, das ist, das ich hatte die Verbindung zu Schottland, aber auch irgendwie nicht. Es war aber für mich auch kein Bourbon. Das befindet sich irgendwo dazwischen, das stimmt schon. Und die sind aber alle geil, finde ich. Ich mag das Würzige. Ich mag auch beim Rye, dass die so ein bisschen rotzig sind irgendwie. Die haben halt, das sind halt so Charakterschweine manchmal, ne? Das ist cool. Finde ich total interessant.
Du hast ja vorhin gesagt, dass ihr da auch weitermacht mit euren Tastings. Was ist denn, was steht denn da als nächstes an? Also sagt ihr jetzt, wir machen einmal im Monat ein Tasting, oder wie ist so die Planung für die?
Wir machen so ungefähr einmal im Monat ein Tasting. Das nächste ist nächsten Samstag. Da sind also jetzt irgendwie auch gestern quasi Teilnahmeschluss, sag ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und da haben wir uns diesmal ein Thema genommen, wo wir auch ein bisschen uns breiter aufstellen wollen und haben Alternative sozusagen als Motto gehabt. Also was gibt es denn als Alternative? Und das eben jetzt nicht als Bourbon, ne, das wäre dann Amerika-Tasting, sondern haben Single Grains in Tasting und haben da einmal natürlich sehr alte Sachen dabei, bis 30 Jahre irgendwo, die kann man noch gut bezahlbar, auch alte Single Grains. Da ist schon viel Fasseinfluss, die machen schon richtig Spaß. Und dann gibt es eben auch spannende Sachen aus Irland und Deutschland, die wir dabei haben. Und da hat die Mareike Spitzer uns ein, wie ich hoffe, schönes Fläschchen beigesteuert, die auch live dabei sein wird am Samstag. Und dann haben wir...
Umtriebig, die Gute.
Genau, ja, die ist auf allen Kanälen und die hat ja auch noch mehr als Whisky da in ihrem Shop, aber die macht eben wirklich viel, und dieser Netzwerkgedanke gefällt mir eben auch ganz gut, dass sich die Leute da so gegenseitig besuchen. Ich meine, was anderes machen wir jetzt hier eigentlich auch nicht, ne?
Und ich wollte gerade sagen.
auch da so über den Tellerrand gucken und sich gegenseitig befruchten immer fast. Und dann haben wir einen deutschen Grain Whisky auch dabei. Und der Jürgen Philipp heißt er, der hat eine kleine Destillerie und hat deutschen Grain Whisky produziert.
Wie heißt die Destillerie? Hast du da einen Namen?
Muss ich mal eben nachgucken. Das ist, was ist das? schaue. Ich guck mal eben hier nach.
Weil es gibt ja mitunter wirklich alte Grain-Whiskys aus Deutschland, habe ich mal gesehen.
Ja, alles, was Korn im Fass länger als 2 Jahre lag.
Touché, ja.
Syngold.
Nee, das habe ich noch nicht gehört.
Syngold, und das ist, ich meine, es wäre Richtung Schwarzwald irgendwo, Syngold. Mhm. Und das war eine ganz witzige Geschichte, wie wir den Jürgen kennengelernt haben. Und zwar hat er sich eingebucht, ganz normal, als zahlender Gast und Kunde in einem unserer Tastings. Und dann kriegst du auch mal die E-Mail-Adressen so. Und dann war eben dann die E-Mail-Adresse irgendwie so philipp@singolddistillerie. Ich so, hey, die Distillerie? Hab ich mal gegoogelt, ne? Und hab dann gesehen, oh, dann hat eine Bar und Distillerie und macht seinen eigenen Whisky und was. Und hat das aber zur Zerstreuung halt einfach so gebucht und mitgemacht. Und dann haben wir ihn natürlich während der Videokonferenz und unserem Tasting natürlich darauf angesprochen und gesagt, hör mal, ne, du bist jetzt hier als Teilnehmer dabei, aber sag mal, machst du selber Whisky, erzähl mal. Und dann hat er ein bisschen erzählt, ganz netter Kerl, hat er also erzählt, so im Lockdown ist er dann seinen Laden immer dicht gemacht und dann hat er experimentiert und hat also die Zeit genutzt, wo er eh zumachen musste und hat mit verschiedenen Destillationsarten und Grainsorten ein bisschen rumprobiert, hat da so Alchemist gespielt sozusagen. Und das sind natürlich Sachen, die erst in 2-3 Jahren dann irgendwie rauskommen. Aber so haben wir eben gesehen, ne, auch ein deutscher Whisky, Syngold, und hatte ich auch noch nichts von im Glas. Und der hat eben auch einen eigenen Grain. Und ja, den holen wir jetzt da auch mit ins Tasting. Der wird den auch selber dann vorstellen. Spannende Sache. Ich habe schon ein paar schöne Grains im Glas gehabt, die dann meist ein höheres Alter hatten. Ja. Aber bin ich auch ganz, ganz gespannt. Das war wieder auch für mich eine ganz neue Geschichte.
Ja, also Grains sowieso, ne, das ist so, wird auch natürlich immer stiefmütterlich behandelt so ein bisschen, aber ich erinnere mich, ich habe bei Jens Fahr in der Altstadtkneipe mal einen Grain getrunken. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war ein Gürwin. Um die 30, 40 Jahre alt. Und der hat geschmeckt wie flüssiges Bounty. Volle Breitseite Bitterschokolade mit extrem süßem Kokos. Das war so geil, das Zeug. Aber gibt's halt alle, gibt's schon ewig nicht mehr, weiß ich nicht. Aber das war so ein Game Changer, dass man dann auch wirklich mal guckt, so, was kann denn Grain überhaupt? Und ich habe mal von Freunden tatsächlich, die waren irgendwo im Schwabenländle unterwegs und haben dort eine Brennerei gesehen. Und da haben die mir, weil die wussten, ja, Tim mag Whisky, ein kleines Tasting-Set mitgebracht. Und ich habe von der Brennerei noch nie was gehört. Und zwar heißen die Tekker Whisky, T-E-K-K-E-R. Und die haben tatsächlich einen selbstgebrannten 18 Jahre alten Grain Whisky aus Deutschland. Also so lange sind die irgendwie schon dabei, finde ich auch total beeindruckend, ne? Dann brüsten sich immer so die Bekannten, ne? Dass da schon so fast eine Tradition da ist und dann gibt's irgendwie so Brennereien, die kennt kein Schwein, die halt schon seit 18 Jahren irgendwie mindestens, ja. Die schon 80-Jährige am Start haben als deutsche Brennerei, finde ich schon total beeindruckend.
Und ich schlage jetzt nochmal die Brücke zum nächsten Samstag beim Martin. Tim, du erinnerst dich bei unserem letzten Stammtisch, also keine Veranstaltung, sondern unser interner Stammtisch, den wir ja auch virtuell gemacht oder machen.
Der Irland-Stammtisch.
Da haben wir als Thema Irland gehabt und ja. Da war die Flasche, die ich reingeworfen habe, ebenfalls eine von der Mareike Spitzer. Und zwar war das ein 3,5 Jahre alter Single Grain.
Der war geil.
Der war super. Der war nicht 30 oder 40 oder 50, ja. Der war 3,5 Jahre alt.
Der war geil. Am Anfang hast du dich erschrocken und dann dachte ich so, der wird immer, mit jeder Minute wurde der besser am Glas, wo der da sitzt, so, was ist denn hier bitte schön los?
Der hatte auch 60, der hatte 60 plus irgendwie Prozente. Das war richtig, der lag irgendwie 1,5 Jahre im einen Fass und dann umgefüllt ins nächste und beides so ganz neue Fässer. Der war dunkel, der war cool. War irgend so eine Sonderabfüllung von auch so einem Irish Whisky. Weekend oder irgendwas.
Ja, so eine, ich glaube mit einem grünen Label oder so, ne?
Also von daher kann ich das ein Stück weit beurteilen. Die Mareike Spitzer, die kann Single Grains. Von daher könnt ihr euch auf Samstag mit Sicherheit freuen oder die Leute, die da mit dabei sind bei dir.
Ja, sehr gut. Dann freue ich mich auch. Also ich habe mal nachgeguckt, wir haben 10-jährigen Verkallen. So, das sagt mir gar nichts. Habe ich schon mal.
Da kann Olli was dazu erzählen.
Den habe ich auf jeden Fall auch schon probiert. Ich war vor, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir da im Podcast drüber gesprochen haben.
Ja, haben wir. Haben wir.
Ich war bei der, ich habe mal bei einem, das ist gar nicht so lange her, 1-2 Monate, bei einem Tasting, was die Mareike Spitzer gemacht hat zum Thema Verkallen, war ich einfach als Gast dabei, was sie da veranstaltet hat. Und zwar hat sie den Noel Sweeney, das ist der Master Distiller dabei Verkallen, den hatte sie quasi als Key Speaker in dieser Verkostung. Da konnte man auch halt so ein Set sich bestellen. Und das war natürlich auch ziemlich cool. Und da gab es auch diesen Grain, ich glaube, als ersten oder zweiten Whisky. Deswegen, da gab es so eine komplette Verkallen-Range, ich weiß nicht, 5-6 Stück oder sowas, was die da halt gerade verkaufen. Genau. Ja, so schließen sich die Kreise hier.
Ja.
Wie kommen wir jetzt zurück zu C?
Zurück zu C, zum Wurm. Also, indem wir vielleicht einen ganz harten Cut machen und wir jetzt zum ersten Mal wieder im Ursprungsland des Bourbon sind. Also das ist jetzt der erste, der wirklich auch aus Kentucky kommt. Ne? Da werden ja 2 Texaner. Und das war ja eher nicht repräsentativ im Grunde genommen für amerikanischen Whisky. Und jetzt sind wir wieder in Kentucky. Und anders als ich habe vorhin mal geguckt, wir haben auf der Internetseite ja auch verlinkt, welche Flaschen das sind. Da habe ich aber gesehen, da war die falsche hinter. Wir haben jetzt hier die Fassstärke davon. Also falls du im Vorfeld mal auf der Seite nachgeguckt hast, wirst du den gleichen Whisky gefunden haben, aber eben nicht in Fassstärke. Was wir nämlich hier jetzt haben, ist der Town Branch und ist ein Kentucky Straight Bourbon. Und wir haben jetzt hier die Fassstärke mit 55,65%.
Oh, für Erwachsene.
Erwachsene, also, genau.
In der Whisky natürlich immer für Erwachsene, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, ich muss gestehen, dass ich bei 55% mittlerweile überhaupt nicht zusammenzucke, weil wenn man Bourbon toll findet und dann ein paar Fassstärken im Schrank hat, da wird man ja auch echt auf die Probe gestellt. Also die sind ja nicht davor zurück, auch mal einen 72%igen irgendwo in die Flasche zu machen. Mal so ein George T. Stack oder sowas da hat, die knacken ja dann teilweise die 7 vorne. 55 finde ich eigentlich eine super Stärke. Und ich habe da gerade auch schon mal die Nase reingehalten.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht von der Nase her, ehrlicherweise. Also ich habe auch die Verlinkung gekauft, die du, die bei euch auf der Seite ist und bin jetzt auch davon ausgegangen, es ist der mit 45%. Und ich habe gerochen und hätte gesagt, ja klar, passt.
Ja, also das ist recht. Ich stüffel ja auch schon eine ganze Weile dran. Und was mir aber als erstes aufgefallen ist im Vergleich zu den 2 vorhergehenden, ist einfach, dass der hier eine gewisse Frucht mitbringt. Und zwar eine reife Birne irgendwo. Also finde ich,
ja.
Die anderen beiden sind so voll auf der würzigen, auf der vielleicht leicht blumigen, jetzt der zweite, den wir hatten, auch dazu. Dann natürlich diese intensiven Bourbon-Aromen, beziehungsweise die süße Vanille und so weiter. Aber der hier ist das erste Mal, dass der auch eine gewisse leichte Frucht mitbringt. Finde ich cool.
Also es ist ein bisschen schade, Martin, dass du das jetzt vorher rausgelassen hast. Weil das wäre natürlich spannend gewesen, wenn ich die 45 im Kopf gehabt hätte und ich den jetzt auf der Zunge gehabt. Ich merke natürlich jetzt, dass der Punch hat auch, ne? Aber wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte und ich mir eingeredet hätte, das sind 45, hätte ich gesagt, ja, ist vielleicht ein bisschen, aber man merkt 45% oder so, weißt du? Deswegen wäre auch mal ganz spannend gewesen zu gucken.
Also du hast den 45er auch schon aufgemacht, also du hast ihn auch schon probiert.
Nein, ich hatte nur das auf der Seite bei euch gesehen, dass es also der 45er ist, weil diese Verlinkung gab zu der Flasche.
Ja.
Deswegen war ich da jetzt falsch gepolt und deswegen, ich kenne den gar nicht. Also ich kenne Town Branch nicht. Ich habe auf der Homepage dieser Lexington Brewing and Distilling Company, die den herstellen, nur gesehen, dass das ein Craft-Bier-Hersteller ist. Also die haben relativ viel Bier in ihrem im Angebot und eben diese Whisky-Marke Town Branch und das nimmt ist ungefähr so 50-50, wenn man so auf die Produktseite bei denen guckt und die haben noch einen Gin und einen Likör und einen ein White Dog und so, also so ein paar Sonderprodukte. Aber Fokus ist auf der einen Seite Bier und auf der anderen Seite Whisky. Und du kannst für beides auch Touren buchen bei denen. Das fand ich cool. Also die bieten eine Biertour an und eine Whisky-Tour und du könntest das auch kombinieren. Also momentan vielleicht nicht. Weiß ich nicht, ob diesmal oder doch. Aber auf jeden Fall konnte man da auf der Seite auch da kombinierte Touren buchen für einen Bier-Tasting und dann das Whisky-Tasting hinten dran oder so. Und vielleicht ganz lustig.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das der hier war, aber einer von denen, die der Rudi auch vorgestellt und erzählt hat, der war da aber auch in dieser Bourbon-Runde noch welche dabei, da hat er erzählt, dass die eine alte Kirche ausgebaut haben und eine Kirche gekauft haben und darin die Distillerie gebaut haben und irgendwo das Dach fehlte, auf dem Turm haben sie da eine Glaskuppel drauf gemacht oder sowas. Ich weiß nicht, ob du da auf der Internetseite irgendwie Bilder gesehen hast, ob das jetzt der Town Branch ist, aber ich meine, das wären die gewesen, die auch, finde ich auch mal ganz schön, wenn jemand da auch bis ins Letzte auch ein bisschen Liebe und Detailverliebtheit auch in so einen Produktionsprozess steckt, ne? Und da auch irgendwas, vielleicht auch architektonisch, ästhetisch Anspruchsvolles auch auf die Beine stellt.
Ja, total. Wie gesagt, Whisky ist ja immer irgendwie so ein Gesamtpaket, ne? Und ihr macht das mit euren, auch natürlich mit den Verpackungen, die ansprechend sind. Eine Brennerei versucht irgendwie über das Design das Ganze auch rüberzubringen. Und es ist natürlich was Schönes. Ich habe das ja letztens irgendwann mal bei Musik mit einer Schallplatte verglichen. Das ist einfach so. Ich will da was Schönes in der Hand haben, ne? Und das ist einfach, das gehört einfach dazu. Wenn man dann so eine schöne, schwere Dekanterflasche hat und wenn man dazu vielleicht auch noch dann das Bild von der Brennerei im Auge hat, die auch noch architektonisch irgendwie voll schön ist, gleichzeitig damit Tradition reinbringt, ist das natürlich total cool.
Ich habe jetzt gerade noch mal hier parallel auf die Seite geguckt. Also diese Lexington Brewing and Distilling Company, die hat jetzt kein Kirchendach, aber die Gründer dieser Distillerie ist der irische Unternehmer Piers Lyons. Und der hat in Irland eine Kirche zu einer Distillerie umgebaut und die hat das Glasdach. Also das ist der gleiche Inhaber quasi oder der gleiche Gründer. Ich weiß jetzt hier nicht, ob sie es noch machen. Aber sozusagen, das ist die Verbindung, dass der quasi in Irland eine Kirche zu einer Distillerie ausgebaut hat und dann eben auch in Lexington eine Distillerie und Brewing Company hochgezogen hat, was ich aber auch sehr cool finde. Die brauen auch Kentucky Kölsch.
Geil.
Ist das cool? Kentucky Kölsch.
Schwer zu kriegen,
wahrscheinlich. Du bist ja nah an Dortmund dran, da weiß ich gar nicht, ob man das so feiern darf, aber
Kentucky Kölsch. In der Tat bin ich genauso nah an Dortmund dran wie an Köln eigentlich.
Ah, okay.
Ist es sogar fast schneller und einfacher, nach Köln zu kommen als nach Dortmund, weil nach Dortmund muss ich den ganzen Ruhrpott durch und mit Köln fahre ich ein bisschen den Rhein runter. Das geht dann ein bisschen einfacher. Aber wir sind eine andere Rheinseite und deswegen weit von entfernt, Herr Niederrheiner.
Okay, also Kentucky Alt steht auf jeden Fall nicht auf der Seite, sondern Kentucky Kölsch. Fand ich jetzt so lustig irgendwie gerade, als ich es gelesen habe.
Das stimmt.
Ja, das ist ja auch ein Zusammenhang, den viele ziehen, wenn sie von deutschen Whisky-Brennern sprechen, zu sagen, die Qualität einer Maische oder überhaupt eine Expertise in Bezug auf Vermaischung und Umgang mit Getreide haben die Deutschen ja wirklich auch Jahrhunderte alt. Also es ist im Grunde genommen nur logisch, dass die Deutschen auch vernünftigen Whisky machen können. Und das tun sie jetzt auch vermehrt. Und weil diese Kompetenz zu diesem Vorprodukt, ne, das wird ja auch Bier genannt, glaube ich, auch bei den Amis, ne, der Zusammenhang ist ja da.
Ja, klar. Also gibt es ja nicht den Spruch, Whisky ist das, was Bier werden will, wenn es erwachsen ist. Ne? Und das ja ist ja unmittelbar miteinander verbunden, auch wenn man sich die Studiengänge anguckt, beziehungsweise die Berufsausbildung. Man ist ja Brauer und Destillateur, glaube ich. Oder also es gibt welche, die das in einem quasi inkludieren als Studiengang. Brewer und Distiller, zumindest in Schottland.
Ja, passt ja ganz gut zusammen.
Ja, ist auch, ja, wie gesagt, das eine, zumindest Whisky braucht ja auf jeden Fall die Erfahrung beziehungsweise das Wissen zum erstmal Bierbrauen vorher. Ja, ich kann natürlich Bierbrauen ohne Whisky danach zu destillieren.
Ich wollte gerade sagen, mein Cousin, der hat nämlich Brauer und Melzer gelernt.
Also das ist dann in Deutschland wahrscheinlich
ja. Im Übrigen hat er im Übrigen in Düsseldorf gelernt. Also Traditionsbrauerei, Altbierbrauerei in Düsseldorf.
Naja, da sind wir aber fast eher wie Touris dann ab und zu mal hingefahren. Also ich muss ja schon 25 Minuten fahre ich auch in Düsseldorf. Und insofern gehst du da nicht mal eben in eine Kneipe, sondern machst da, wenn dann auch einen Ausflug hin. Und dann ist da das Übrige, ist natürlich eine schöne Schweinshaxe mit Sauerkraut und Knödeln und dann ein paar Bier dabei. Das ist natürlich ein Event, ne, das wir hoffentlich auch bald wieder mal machen können.
Ja, definitiv. Also klar, da muss man noch was essen, da gehst du nicht nur auf ein Bierchen hin, ne? Keine Frage.
Das weil ja auch keiner darauf wartet, dass du irgendwie die Hand hebst. Du hast sofort, wenn du auch nur ein Drittel rausgetrunken hast, hast du schon das nächste da stehen. Also, das ist Schlagzahlen.
Ist mir sehr sympathisch. Zu unserem Whisky, was sagt ihr?
Also ich habe bei dem wirklich eine im Grunde genommen ist das fast wie eine Fortführung der anderen beiden, finde ich, weil der jetzt auch so eine Art, ja, so eine süße Malzigkeit schon fast hat, die fast so ein bisschen sirupartig, ich meine es aber nicht negativ, aber so ein bisschen sirupartig daherkommt, die komplett irgendwie meinen Mundraum auskleidet und so eine süße Würzigkeit komplett transportiert. Also ich finde den toll.
Ich finde, die Nase lässt das gar nicht so erwarten, was da auf einmal für eine Party auf der Zunge losgeht. Ja, also man merkt schon auf jeden Fall natürlich die Volumenprozente. Aber da ist dann, also der ist, ich finde, noch mal intensiver als das, was wir vorher schon hatten. Auch an Aromen, definitiv.
Also wir werden auf jeden Fall stärker. Also die Reihenfolge ist gut gewählt, gefühlt. Von dem Garrison, von dem Punch, der war am besten eingebunden oder der war nicht am gefälligsten, weil der nicht gefällig war, aber da hatte ich so diesen alkoholischen Druck nicht so drin. Der ist dann bei dem Lone Elm, der ist ja so ein bisschen gestiegen und jetzt durch die Fassstärke wahrscheinlich auch natürlich hat man da nochmal ein bisschen mehr Krawall. Ich finde, tatsächlich ist der auch süßer irgendwie als die anderen, obwohl der trotzdem sehr würzig ist und der hat so was Brotiges, finde ich. Mhm. Also nach so einem herben, dunklen Brot irgendwie hat der irgendwie eine Note noch in dieser Würze mit drin, also eine andere Komponente noch als die anderen beiden. Dem geht, finde ich, total dieses Schokoladige oder so, was der Garrison hatte, völlig ab. Hat er nicht, finde ich. Mhm. Aber weil es eben mehr so dieses Süße ist, ne, was wahrscheinlich an dem Mais irgendwie liegt. Ne? Aber auch super nett, ne? Also das ist wiederum auch irgendwie eine Welt für sich, glaube ich. Ne? Also man bräuchte die drei eigentlich gar nicht. Ne? Man könnte sich jeden Einzelnen für einen Abend rauspicken und wäre damit auch, glaube ich, völlig fein. Ja. Das ist auch schön, dass wir diese Journey jetzt hier machen. Das will ich jetzt gar nicht negativ damit meinen, ne? Sondern der ist es, glaube ich, auch auf jeden Fall wert, den auch mal so Single zu genießen und zu sagen, ich will den gar nicht mit irgendwas in Beziehung setzen, sondern genieße ihn einfach so, wie er ist und wie er sich so darstellt. Und ist auch ein tolles Ding. Da wäre ich mal gespannt, Martin, was du sagst. Wasser rein in hochprozentige amerikanische Bourbons. Ich habe da irgendwie keine gute Erfahrung mit, auch wenn ich manchmal, wie du sagtest, bei den höherprozentigen zurückstrecke. Ich habe einen Elijah Craig Sing, diesen 12-jährigen Fassstärke, noch so ein 10CL-Sample stehen. Also jetzt sind vielleicht noch 7 drin. Aber der hat irgendwie so 71 irgendwas oder 72 oder so. Und also der steht da und ich komme. Ich habe den mal probiert, aber ich weiß gar nicht, also mit Wasser schmeckt der nicht. Also wenn du da ein bisschen Wasser reinmachst, dann ist der kaputt. Dann funktioniert der irgendwie nicht mehr.
Also ich gebe dir da völlig recht. Natürlich mache ich das immer wieder auch, weil ja auch viele gute Bourbon oder Amerikaner, sag ich mal, in Fassstärke sehr hochprozentig sind. Ich habe aber auch den einen oder anderen schon dann versaut dadurch, dass ich da ein bisschen zu großzügig war. Man muss da sehr vorsichtig mit sein. Ich habe zum Beispiel einen Lieblingswhisky auch Das ist der hier 1796 Bardstown, dieser Foolproof, den der Jim Murray auch mal zum besten Whisky gewählt hat vor 2 Jahren. Das ist so eine etwas ovale Flasche, steht nur 1796 drauf und ist ein fast starker so Foolproof Bourbon. Der liegt so bei 64% und der ist für mich eine super Granate und der hat so eine wahnsinnige beerige Fruchtigkeit hinten raus. Und da habe ich aber gemerkt, die 64% sind schon heftig. Ich verdünn den. Ich habe mittlerweile herausgefunden, wie viel Tropfen auf wie viel CL meiner Pipette ich dem zugeben muss, weil ich ihn schon gut kenne, um ihn irgendwie perfekt zu machen. Super vorsichtig, aber auch nur aus einem Grund. Gar nicht, weil das so puncht oder zu stark ist, sondern weil ich irgendwo ab den 60 aufwärts irgendwann auch so ein leichtes Taubheitsgefühl irgendwann kriege. Und das ist eigentlich schade, weil das dann so ein bisschen den nachfolgenden Genuss ein bisschen schmälert. Dann hast du halt nicht mehr so eine Bandbreite irgendwo. Und um das unter diese Schwelle zu bringen, versuche ich das immer mal wieder auch mit ein paar Tropfen. Und da fand ich zum Beispiel den Garrison in Fassstärke jetzt hier im Vergleich zu unserem ersten. Der hat 57,5. Also die haben mehrere Fassstärke. Es gibt da den Cowboy Bourbon und dann gibt es den Balmorea. Und den Balmorea habe ich da mal mit 57,5 probiert und da habe ich gemerkt, boah, der Alkohol, der löst das gar nicht aus. Der ist gar nicht so als Alkoholschärfe präsent, sondern der ist irgendwie so verkapselt, dass der einfach nur dir die Aromenexplosion liefert. Und da würde ich im Leben keinen Tropfen Wasser dran gut tun. Also es ist auch wirklich abhängig ein bisschen von dem Destillat selbst. Aber eben jenseits der 60 probiere ich es immer mal wieder. Ich habe aber auch, genau wie du, die Erfahrung gemacht, ein bisschen zu viel und plötzlich hast du das Gefühl, du hast halb mit Wasser aufgefüllt, so geschmacklich. Also das ist so ein Punkt, an dem das komplett kippt. Das habe ich bei den Schotten so in der Form noch nicht wirklich erlebt.
Genau. Vielleicht liegt das am jungen Alter, dass sie dann irgendwie direkt, man sagt ja zerfallen, ne? Dass da bei ab einem gewissen Punkt irgendwie die Balance direkt wegkippt. Das ist dann irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe hier gerade nochmal in unseren reingeschmeckert, was ich gerade interessant fand beim zweiten Schluck. Und ich habe einen relativ großen Schluck genommen, muss ich sagen. Fand ich aber mega geil. Erstens, natürlich, man ist jetzt so ein bisschen dran gewöhnt. Zweitens, der ist irgendwie salzig. Ich hatte gerade Salzkaramell auf der Zunge. Das fand ich mega gut.
Ja.
Das hat gerade richtig, richtig Spaß gemacht. Und es kam auch so ein bisschen Kokos noch mit rein, was ich auch total angenehm fand, hinten raus. Jetzt so am Ende finde ich den richtig, der macht richtig Spaß auf jeden Fall.
Ich finde auch, dass leer. die witzigerweise, ich habe ja jetzt auch hier so die drei Dinger vor mir stehen und ja, wo du gerade gesagt Pfütze hast, ne, wo du gerade gesagt hast, ich habe einen großen Schluck genommen, habe ich geguckt und jetzt ist der letzte bei mir auch schon fast leer. Ja. Bei den anderen habe ich noch viel mehr drin. Ob das daran liegt, dass der doch tatsächlich eine Gewöhnung eingetreten ist oder ob man einfach, ob der einfach auch super lecker ist. Ich fand spannend, wenn ich die Nase jetzt nochmal in den Garrison reinhalte, dann bekommt der für mich jetzt mit der Zeit sogar einen Touch was Ledriges. Also der ist überhaupt gar nicht mehr so süß, obwohl ich den ja am Anfang auch als süß empfunden habe. Im Vergleich zu dem Weed und jetzt dem Bourbon ist der um Längen weniger süß, ne? Auch von der Nase her. Er kriegt schon fast was Ledriges. Ich finde es immer ganz spannend, dann so ein Dreier- oder Vierer-Set auch nachher nochmal durchzuriechen. Weil da tut sich noch unheimlich viel, finde ich.
Ich finde es total großartig, das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, am Anfang irgendwann mal, das Glas stehen zu lassen über Nacht und dann am nächsten Morgen reinzuriechen, weil was dann los ist, Also, es ist so cool, was sich da nochmal offenbart an Geruch. Am besten irgendwie mit einem Deckelchen oder so stehen lassen. Und ich glaube, bei Bourbons geht da richtig auch was los. Ich werde die heute auf jeden Fall über Nacht mal stehen lassen, jeweils mit so einer kleinen Pfütze noch drin, dass so ein bisschen das Ganze verdunsten kann, dass sie so halb angetrocknet morgen früh sind und da einfach mal spaßenshalber reinschnüffeln, dann so nach einer Nacht, dass sie draußen standen.
Also was ich wirklich jetzt bei diesem, auf das Set jetzt, auf dieses Tasting auch der Messe zurückzuführen, was ich bei da für mich spannend fand, war, dass nicht nur für euch, sondern auch für mich hier drei Sachen drin waren, die ich, obwohl ich mich schon relativ viel mit amerikanischem Whisky beschäftigt habe, noch gar nicht gesehen, gekauft, probiert habe, geschweige denn davon gehört habe. Also ich
Absolut,
hatte
absolut.
Noch nicht mal die Namen präsent. Und obwohl ich echt viel unterwegs war, und natürlich gibt es Tausende, also mittlerweile ja auch an Craft Distillern, aber da plötzlich diesen Horizont nochmal so erweitert zu kriegen durch so eine Aktion, ist für
Ja.
mich der größte Spaß sozusagen an so einer Messedurchführung auch eigentlich.
Ja, und ich glaube, es ist genau das auch, was auch von dem Modus, in dem ihr die Messe durchführt und durchgeführt habt, genau das so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Und ich finde, das solltet ihr auf jeden Fall beibehalten, weil das ist genau das Interessante, seinen Horizont zu erweitern. Auch vielleicht mal eine Sache, wo man vorher gesagt hätte, keine Ahnung, Taiwanesen ist mir völlig egal, würde ich niemals probieren, würde ich kein Geld für ausgeben, dass man dann aber durch so ein Sample-Set halb gezwungen wird. Manchmal muss man Leute zum Glück zwingen. Dann probiert er vielleicht irgendwie auch einen Cavallan Sudist Port und findet den mega geil, was er vorher nie probiert hätte. Oder irgendwie ein Zentis, ne? Das ist genau das. Und das, ja, ich finde es gut. Das ist
Also
super.
einem über die Schotten den Centis unterzujubeln, ist natürlich schon echt gemein.
Das ist echt frech. Aber es gehört halt, das gehört dazu.
Nein, ist super. Und also ich kann mir auch vorstellen, dass das echt gut funktioniert hat. Und dann habt ihr ja da einen super Job gemacht, wenn dann auch noch was hast du gesagt, wenn die da abgeräumt wurden, die Schotten, ne? Also von daher ist doch toll. Das ist ja auch ein super Feedback eigentlich dafür, wie die Zusammenstellung dann gelaufen ist. Wir nähern uns so ein bisschen dem Ende der Zeit von dem, was wir so für gewöhnlich an Maximum so machen. Und wir hatten das schon mal mit dem Thilo Schnabel, das nach 3 Stunden Zoom gesagt hat, wir brechen jetzt die Aufnahme ab. Deswegen müssen wir so ein bisschen aufpassen. Du hast ja jetzt, Martin, gesagt, dass du auf der einen Seite diese monatlichen Tastings so ein bisschen weiterführst. Das findet man auf der Seite der Kempener Whisky-Konferenz oder ist das nochmal eine andere Online-Präsenz, wo man so dieses monatliche, was ihr da macht, findet? Also wenn jetzt unsere Hörer sagen, sie wollen dann mal sich das anschauen, wo müssen die da hingucken?
Wir haben das schon alles sozusagen zentriert auf der Seite. Also wer whisky-konferenz.de eingibt, der kommt eben auf die Seite, wo wir dann eigentlich nur zwei Hauptmenüpunkte haben. Ne? Das eine ist dann eben, sind unsere Termine und Tastings, die wir so im Monatswechsel machen mit einer kleinen Sommerpause. Und da findet ihr auch alle Videos. Also wir haben auch alle Tastings, die wir bis jetzt gemacht haben, haben wir auch noch nachher mit einem Video eingespielt. Also wir haben auch noch zu älteren Tastings teilweise Sets da, die man sich auch noch bestellen kann. Und dann gibt es immer ein passendes Video dazu, wo wir ungefähr eine Stunde, also bummelig eine Stunde ein Video gedreht haben. Und dann kann man das also auch noch mit dem Video zusammenpacken. Und da sind auch die Informationen dann über die Messe. Natürlich jetzt erstmal so ein bisschen Nachschau, auch mit allen Messevideos. Und ich fand es halt ganz schön, dass auch jetzt im Nachklang, also nach der Messe, diese Videos auch noch sehr oft abgerufen wurden. Also wir haben, weiß ich, während der Messe hatten wir ungefähr 1.700 Abrufe, ne, so an diesem Tag, was ich eigentlich relativ recht gut fand.
Ja.
Jetzt bis Stand gestern oder vorgestern habe ich nochmal geguckt, sind wir bei 5.000 ungefähr. Das sind natürlich nicht 5.000 Leute, die sich das von vorne bis hinten durchgeguckt haben, ne? Aber das sind Leute, die dann da wenigstens mal reingeguckt haben irgendwo. Und das fand ich schon relativ viel, weil das ganze Konzept ja auch darauf ausgestattet war. Vielleicht nochmal so abschließend, was mich da am meisten auch gewundert hat. Wir haben ja viele, ich will es mal gar nicht abwertend sagen, Nerds angesprochen. Durch diese ganzen Online-Kanäle und Portale haben wir natürlich Leute angesprochen, die sich viel mit Whisky beschäftigen. Und was wir in diesem Jahr noch nicht gemacht haben, ist die Zielgruppe da draußen, wo Leute sich gar nicht so intensiv damit beschäftigen, aber vielleicht die Idee zu einem Tasting, das nach Hause geschickt wird oder einen Besuch irgendwie auch toll finden, vielleicht auch noch teilnehmen. Also die Gelegenheits-Whisky-Trinker, die man da ja auch, also eine riesen Zielgruppe nochmal da hat, die haben wir erstmal noch gar nicht so sehr angesprochen. Und das hat dazu geführt, dass unheimlich viele Leute mehrere Sets sich bestellt haben. Wir hatten wirklich ein paar Leute dabei, die alle Sets bestellt haben, der gesamten Messe. Und das waren 370 Euro. Also das musste aber für eine Messe ausgeben. Da war ich also echt baff, dass da so ein paar Hardcore-Fans dabei waren. Und es bleibt zu hoffen, dass sie an dem Tag nicht alle Tastings durchgemacht haben, sondern dass die sich auch wirklich noch was für später aufbewahrt haben. Und das zeigen auch jetzt die Zugriffszahlen. Also es zeigt sich jetzt, dass die Leute sagen, ich kaufe mir vier Sets, weil mich vier Sachen interessieren. Ein oder zwei gucke ich mir auf der Messe dann live an und die anderen zwei Wochen später klicke ich ins Video rein. Und das ist ja eben auch nochmal so eine Aufteilung, die dazugehört. Und das fand ich toll. Und das finde ich eine schöne Geschichte. Da haben die Leute das Format verstanden. Ne? Die haben wirklich gesagt, so, das ist jetzt eine Gelegenheit, wo ich das machen kann. Und nachher gucke ich mir das in Ruhe an.
Auf jeden Fall. So, also das finde ich ist auch der, man muss ja irgendwie einen Mehrwert schaffen, ne, wenn man was Neues macht. Und das ist, ihr habt halt irgendwie gleich mehrere Mehrwerte gefühlt geschaffen, nämlich genau das, was auch, finde ich, was auch ein Podcast hat, dass man es eben nicht sofort machen muss, sondern auch später machen kann, mit so einer ruhigen Minute, dass ihr das online gestellt habt. Das ist halt nochmal wirklich so ein Bonus. Das war, glaube ich, auch das Erste, was ich dich gefragt hatte, ne, kann ich die Videos dann später nochmal abrufen? Und hast du auch gleich gesagt, ja, wird sofort, wir sind gerade beim Bearbeiten, wir sind gerade dabei. Super, also kann ich nicht anders sagen. Respekt, hätte ich jetzt keine Kopfhörer auf, würde ich jetzt meine Mütze hier abmachen.
Nein, und ich meine, das Gute ist ja, ihr seid jetzt so aufgestellt, dass ihr, egal was jetzt da die Zukunft auch bringt, prinzipiell gewappnet seid quasi, ne? Ja. Also wir hoffen jetzt natürlich alle mit, ich habe nur zwei Daumen, ne, aber mit zwei gedrückten Daumen, dass das jetzt so irgendwie sich alles entwickelt, wie das so ein bisschen prophezeit ist, aber who knows, ne? Und in dem Fall, wo sich das auch wieder so ein Stück weit ins Negative verkehren sollte, was ja niemand hofft, aber dann habt ihr ein Setup, was auch wieder funktioniert und was vielleicht sich so ein bisschen unabhängig gemacht hat, auch in der aktuellen Zeit, ne? Und von daher, das ist natürlich cool. Und der Hybrid ist natürlich noch viel spannender. Volle Hütte und dann noch die Leute extern irgendwie dabei. Ne, das wünschen wir natürlich dir und deinen Mitstreitern, dass ihr da
die armen Tontechniker
richtig Herausforderungen zu meistern habt.
Ja. Ja, vielen Dank. Also wir werden da sicherlich viel von mitnehmen und auch von dem Feedback auch viel mitnehmen. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wir brauchen jetzt fürs nächste Jahr, da haben wir nicht mehr die Handbremse. Wir hatten am Anfang natürlich ziemlich noch so ein bisschen die Handbremse. Ja, geht das überhaupt und wie wird es aussehen? Präsenz, ja, nein, wie machen wir das? Jetzt ist klar, die findet statt, die Termine sind ganz klar, es ist der nächste April schon wieder vom Termin her und natürlich hoffen wir alle, und da bin ich auch ziemlich zuversichtlich, dass wir da wirklich auch Präsenz machen können, und sollte dann doch irgendwie das nicht erlaubt sein, dann ist es ja auch bei allen anderen nicht erlaubt und dann sind wir als Online-Format ja auch die, wo sich die Leute, ich will fast sagen, hinflüchten, ne? Und insofern können wir da Gas geben und müssen da jetzt nicht mehr großartig drüber nachdenken.
Sehr schön. Euch auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin, auch mit der nächsten Messe dann im April. Ich würde so langsam das euch bzw. uns verabschieden. Martin, es war richtig, richtig cool, dass es geklappt hat. Schön, dass du da warst und noch da bist natürlich. Vielen, vielen Dank für auch die Insights natürlich hinter so eine Messe, hinter die Organisation, in eure Organisation, wie ihr auf die Idee gekommen seid. Total interessant, glaube ich, auch mal wieder für unseren Podcast eine totale Bereicherung. Und wir freuen uns auf alles, was noch kommt. Echt cool. Vielen, vielen Dank. Mach's gut.
Ja, vielleicht von mir nochmal ganz kurz. Wir sind ja wirklich, also wir muten unseren Hörern ja wirklich einiges zu, dass wir im Sinne von, wie tief gucken wir in solche Themen rein. Und das ist jetzt sozusagen mal diese super spannende zu gucken, ja. Was kann man wie auf die Beine stellen, mit welchem Konzept und mit welcher Konstellation und wie macht man das? Und dann sind wir von der Verpackung des Sets irgendwie bis zur Tontechnik gekommen. Und das finde ich total gut. Und ich glaube, das hat heute einen echten Mehrwert gehabt, darüber zu sprechen, weil wir das auch, glaube ich, nirgendwo bisher irgendwo so mal diskutiert wurde von einem für den geneigten Whisky-Fan eigentlich so. Ne? Der geht dahin, der nimmt das irgendwie mit, aber das war ja heute auch so ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Und ja. Von daher, lieber Martin, noch mal vielen Dank dafür, dass du da dem Tim und mir und natürlich unseren ganzen Zuhörern da heute noch mal so ein bisschen so ein Fensterchen aufgemacht hast. Also ein Blick hinter die Bühne, wie man, glaube ich, so sagt. Das war ganz spannend. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch. Ich fand es auch toll. Und vor allem finde ich es so ein Gradmesser immer, wenn man mal auf die Uhr guckt und denkt, ach du Scheiße, wir haben jetzt schon irgendwie 3 Stunden hinter uns. Und
ja, krass, ne?
Man musste sich nicht überlegen, oh, was sage ich jetzt als nächstes, sondern dass es ein lockeres, ein schönes Gespräch ist. Und man merkt, ihr macht das auch mit Herzblut und habt Interesse und habt Spaß dabei. Und da bin ich super gerne dabei.
Ein wunderbares Schlusswort.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut.
Ihr da draußen, macht's gut. Bis bald. Tschüssi.
Ciao. Bye-bye.